Alle? Alle jetzt, aber nicht lachen!
Okay, fang du an, Tim. Und jetzt ich.
So, schön siehst du, gut siehst du aus.
Dankeschön. Oh, das ist so geil.
Also wir müssen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja jetzt mal erzählen, wo wir heute hier sind, Tim. Wir sind ja heute hier auf der Elbe, ne?
Ja.
So.
Auf einem geschichtsträchtigen Ort, wo oft vermutet wird, dass ich meine Finger damit im Spiel habe. Das wiederum liegt an einer Dokumentation, die auf Netflix lief, wo ich, ich sag mal, 30 Sekunden Auftritt hatte.
Ah, das war schon länger.
Wir sind hier auf dem Hausboot von Schulzemann und Kliemann.
Ja, genau. Aber es ist schon, also es ist schon geil geworden.
Ist Mörder.
Muss man echt mal sagen.
Jede Mühe, jeden Euro wert. Und ich glaube, die Fantasie, die beiden Jungs hatten, man atmet es jetzt schon.
Ja, und vor allem, es ist absolut kein, alles nur kein Luxusdampfer. Ne, es ist irgendwie.
Man würde nicht gehen. Ich hier schon schickilacki gemacht mit Einbauküche und edelsten Holz, ja, die hier verarbeitet worden sind.
Ja, natürlich. Aber ich finde nicht, dass es brüllt, ich bin teuer, ich bin hochwertig, sondern es ist Funktionalität at its best und genau darauf ausgelegt, wofür es sein soll, dass hier viele Leute eine gute Zeit verbringen.
Ja, und Musik machen. Ich habe eben auch schon ein bisschen die Trommel geschwungen sozusagen. Wie heißen das hier?
Das Schlagzeug.
Die Stöcker.
Ja.
Die Schlagzeugstöcker habe ich geschwungen und habe den Instrumenten schon Rhythmus entlockt.
Und wir haben gelernt, dass das eine Teil Tom-Tom heißt.
Tom-Tom.
Die hört sich auch schön an. Wie von so einem Spielmannszug, ne? Deswegen magst du
die
wahrscheinlich auch so.
Ich liebe die Pauke.
Weil du Spielmannszug.
Also, ich hau auch gerne mal auf die Pauke.
Ja. Ich hau gerne mal auf die Pauke. Also jedenfalls, wir sind heute in der heutigen
Warum eigentlich?
In der heutigen Ausgabe hier, weil wir im Anschluss das Sommerfest von Fiete Gastro feiern.
Oh je,
und wir haben uns gedacht.
Muss aber früh weg heute.
Die Produktionerinnen und Produktioner haben sich gedacht, sie tun uns mal was richtig Gutes.
Ja.
Und kaufen einfach mal das Hausboot. Philipp Westermeier das Hausboot abgekauft. Das ist aber noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.
Hat er wirklich abgekauft?
Ja.
Geiler Typ, ey. Und das hängt er dann zu seinem Rennrad an die Wand, oder was?
Das hängt zu seinem Rennrad an die Wand. Genau. Also deswegen sind wir heute hier und wir haben natürlich.
Diese Onliner, ne? Die Onliner.
Ja, hast du es mit Wasser- und Seekrankheiten sowas?
Eigentlich nicht, aber also man sagt, dass man so im Stand seekranker wird als in der Fahrt. Also ich habe meistens so dieses Dümpeln im Hafen, das mag ich nicht so.
Also ich muss sagen, als wir es uns neulich hier angeguckt haben, da ist mir richtig schlecht geworden. Deswegen habe ich hier auch hier. Wie geht's dir denn, Tim? Erzähl mal.
Mir geht's sehr gut. Bin ein bisschen müde heute, aber wir hatten gestern einen fantastischen Abend in der Bullerei. Das war mal wieder Gastro at its best. War ein Montag.
Ja.
Und es waren wahnsinnig viele Leute da, die ich kannte. Wir hatten einen Junggesellenabschied, wir hatten die Prominenten da, wir hatten tolle, normale Gäste, Familien, alt, jung irgendwie so. Und das hat sich wahnsinnig geil angefühlt gestern.
Drin, draußen?
Sowohl als auch.
Ja, aber sowohl also als auch. Restaurant Feeling Inside is back.
Ja, also ich war gestern wieder so, boah, ich war ein bisschen verliebt. Ich war ein bisschen verliebt. Wie heißt das hier? Und die Seeadresse?
Im Sinne von See mit Doppel-E oder mit See mit Seekraft?
Ja, wie ist das hier, wenn hier ein Boot anlegen will?
Achso, das ist, glaube ich, 38 Nord, 47 Ost. Aber ich weiß es nicht ganz genau. Was hast du jetzt vor? Lädst du jetzt die Leute allein?
Ich habe die Nummer nicht mehr, das ist mein Problem.
Weil wir, von wem? Wessen Nummer suchst du denn?
Ihr seid doch nicht so aufgeregt.
Na, die Frage ist ja, ob wir dir in irgendeiner Art und Weise in deinem Ideenreichtum weiterhelfen können.
Nee, kannst du nicht, das kann ich alleine.
Das liegt wahrscheinlich daran, weil Tim in der Regel keine Namen abspeichert in seinem Handy. Und dann versucht er immer über die Lupe, meint
das. Das finde ich ja geil, dass mein Handy sagt, wahrscheinlich.
Ja, genau. Ja, das liegt ja daran, dass.
Woher kommt das?
Ja, das liegt daran, dass du
wo weiß mein Handy das?
Also pass auf, du hast meine Nummer da drin nur mit Ziffern eingespeichert. Der weiß aber auch, dass diese Nummer in meiner E-Mail-Signatur zum Beispiel stehen könnte. Und wenn also eine E-Mail von mir an dich auf deinem Handy ist, dann versteht dein Handy, diese Nummer habe ich doch schon mal in einer E-Mail von Merget gesehen. Also ist es vielleicht Sebastian Merget.
Ist das der Grund, warum das Ding Smartphone heißt?
Ja, das finde ich
smart.
Ja.
Ist das der Grund? Warum heißt Smartphone Smartphone? Deshalb?
Naja, aber am Ende des Tages wird es schon was mit Cleverness zu tun haben, ja.
Das ist denke krass. Schon. Das ist schlauer als ich an der Stelle. Ja. Also. Also von da geht es mir wirklich sehr, 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 sehr gut. Schöner Tag. Kasra hat Spaß gemacht gestern. Und das ist ja das. Und ich war jetzt auch schon mal in Italien. Das darf ich, glaube ich, sagen. Mhm. Denn Kitchen Impossible goes international. We are back to international.
Ach, ja. Für die kommende Staffel.
Ja.
Super.
Ja. Und das ist ja das, was ich ja auch so brauche, wie die Luft zum Atmen. Und Menschen sind wieder auf der Straße und ich kann wieder Kontakt aufnehmen. Das war ja so die größte Herausforderung in der Lockdown-Staffel, dass ja in den meisten Orten, wo wir gewesen sind, alles geschlossen war. Und man konnte ja gar nicht so am Leben teilhaben. Gut, wir hätten jetzt Deutschlands schönste Butnikowski-Filialen zeigen können, aber ansonsten, der Rest war
ja halt. Aber es kennt der Deutsche, es gibt's ja nur im Norden, ne?
Dann nimmt dann Butnikowski, Müller,
DM,
Rossmann.
Müllers?
Habe ich schon?
Müller? Ja, das war's, glaube ich.
Das war's, ne?
Ein Drogerieladen, das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass du einen Drogerieladen hast.
Hätte ich auch Bock drauf.
So einen alten.
Ich würde aber einen Kittel tragen.
Ja,
finde ich cool. Ich würde richtig einen Kittel tragen. Ich würde dann sagen, es ist zwar nur Hautpflege, aber ich bin trotzdem ein Arzt. Weißt du, was ich meine?
Sie dürfen Herr Doktor sagen.
Ich würde den Leuten noch Kaufempfehlungen aussprechen. Ja. Ich glaube, da wäre ich sehr gut. Vielleicht mache ich das. Ein Freund von mir hat sich gerade umschulen lassen. Ein ehemaliger Sportler. Und der übernimmt jetzt einen Supermarkt.
Und das scheint so wie Stanislavski das gemacht hat.
Genau. Finde ich auch geil. Ich glaube, einen Supermarkt hätte ich auch gerne später. Also falls Edeka oder Rewe zuhört, wenn es da so einen Crashkurs gibt, und ich würde jetzt gerne einen Supermarkt haben.
Vor allem, dann würde ich mich an deiner Stelle den ganzen Tag in dieses Kabuff setzen, wo die verspiegelte Fensterscheibe ist und immer nur durchs Mikrofon sagen, junge Frau, bitte nichts in die Tasche reinstecken.
Ja, aber ich würde auch so Süppchen verteilen und so. Das finde ich immer ganz geil.
Probiersüppchen,
ja,
so Häppchen.
Ja, Häppchen.
Haben Sie schon versucht?
Ja?
Haben Sie schon versucht?
Ja,
so Kürbiscremesüppchen.
Also, liebe Rewe, liebe Edeka, liebe, was sind noch?
Rewe, Edeka, was haben wir denn noch?
Spar,
Lidl.
Gibt Spar, ne? Lidl ist nicht so, weiß ich nicht.
Okay, Spar gibt es auf alle Fälle in Österreich.
Ich will mir das mit niemandem versauen, falls da jemand jetzt zuhört, irgendwie so, aber dann würde ich gerne, ich hätte gerne einen Supermarkt. Premium-Lage natürlich, groß.
Groß?
Viel Auswahl. Obwohl, gar nicht viel Auswahl. Ich glaub,
so wie
Auswahl.
Der hier Haller Straße von der Größe?
Ja, das ist gut. Vielleicht nur eine Milch. Ich frage mich immer, warum gibt es 10 Milchen?
Naja, weil es von allem konkurrenzbelebtes Geschäft.
Ja, aber eine reicht doch.
Ja, also nee, die Frage verstehe ich jetzt nicht ganz, weil es geht
Milch
ja auch.
Milch hat immer 1,5 oder 3,5% Fett, fertig, da ist jetzt kein Deal.
Ja, aber dann kommt sie von dem einen Hof, die dieses bisschen weiß Bordeaux-Rot hat, dann ist sie halt ein bisschen hochwertiger und teurer, wahrscheinlich ist sie anders
pasteurisiert. Okay, dann machst du eine günstige und eine richtige Milch.
Ja, genau. Ja, das kannst du machen. Das
reicht zwei Milchen.
Ja, dafür hast du die Hausmarke dann in deinem eigenen Supermarkt. Also du hast einmal alle Produkte Melzer, die sind ein bisschen günstiger.
Stell dir vor, auf jedem Scheißprodukt meine Fresse, ey. Auf jedem. Inklusive Klopapier.
Ja, da wäre dein Gesicht drauf auf dem Toilettenpapier. Das wäre schon smart.
Ich weiß nicht, ob wir senden, aber ich überlege gerade, ich finde es ja immer sehr, sehr strange, wenn Köche ihr Gesicht auf irgendwas raufdrucken.
Ja.
Und am lustigsten...
Ja, komm, Toilettenpapier. Ach so, gut, ja, das werden wir wahrscheinlich rausschneiden. Davon gehe ich ganz stark aus. Aber wobei, er macht's ja. Ja. Das ist ja gar keine Idee, die du hast. Gut, da bin ich tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal schmunzelnd vorbeigelaufen. Hier, apropos schmunzeln. Die Ausgabe mit Mario Lohninger erfreut sich allergrößter Beliebtheit.
Ist das so?
Wirklich.
Das war
und
auch toll.
Und ich habe mich getäuscht, wie du es vorher gesagt hast. Also, als ich sagte, irgendwie, er wirkte so ein bisschen wie habe ich gesagt, aufgesetzt und von oben herab. Das Gegenteil war der Fall, also wirklich.
Ja, es ist immer geil, wenn Köche da sind, also richtige Köche, die kochen und nicht nur reden, sondern die auch so ein bisschen sind. Und Mario hier nicht umsonst, habe ich mich ja in den Schock verliebt.
Ich habe hier nämlich passend dazu, weil die Zuhörer haben es auch mitgekriegt, liebe Fietes, kommt eine E-Mail, kam, ich habe vermutlich noch keine Folge eures Podcasts verpasst und ich habe keine Sekunde bereut. Es sind nicht nur die Geschichten, die ich besonders finde, sondern die Gespräche unter Freunden. Die Folge mit Mario belegt das hervorragend und war wieder einmal klasse. So extrovertiert kokettiert ihr Köche der Spitzenklasse nun auch sein möget, so cool seid ihr sicher im Privaten und dann unter Freunden. Ich selbst hatte das Glück, Anthony Bourdain auf zwei privaten Feiern in Venedig näher kennenzulernen. So extrovertiert wie er war, so sympathisch, zufrieden und offen war er mit anderen Menschen. Und ich glaube, so seid ihr Köche als Freunde und unter Freunden auch. Ich erkenne da ganz schöne Ähnlichkeiten. Kannst du das unterschreiben?
Also ich kenne Anthony Bourdain nicht. Also ich kenne ihn, aber ich habe ihn nie
kennengelernt. Nee, aber so das Ding unter den Köchen.
Es war ja gestern. Gestern war ein Junggesellenabschied von Köchen und die Hälfte davon kann ich gar nicht. Aber es ist eine Bunch, ist eine Bande, es sind kleine Jungs in kurzen Hosen und Holzgewehr. Egal wie alt die sind und egal auf welchem Level sie kochen. Wir kommen, deshalb schätzen und respektieren wir uns ja auch alle am Ende des Tages dann doch, weil wir aus derselben Sippe kommen. Wir kommen aus derselben Küche, wir kommen aus demselben Background. Und sicherlich hat man mal so ein paar, wie heißt das?
Amusitäten.
Wie heißt das?
Amusitäten.
Amusitäten?
Wahrscheinlich.
Animusitäten. Abneigung. Vielleicht hat man die ein oder andere Abneigung gegen wie heißt denn das? Wissen die alle nicht, ne?
Nee.
Und hier sind einige Abiturienten gerade im Raum.
Hier, keine Smartphones am Start.
Google das mal.
Köche?
Es gibt sicherlich Abneigung oder auch verstärkte Zuneigung zu bestimmten Leuten, aber darüber reden wir selten.
Also es sind Animositäten, feindliche Einstellungen anderen Menschen.
Die meine ich.
Feindselige Einstellungen.
Die meinte ich.
Nee, ich finde auch mit der Folge bei Mario, da hat man natürlich dann einfach gemerkt, A, dass da ein Band vorhanden ist und B, dass man dann auch tatsächlich richtig Bock hat, einen raufzuhauen. Wir haben heute, also hier, auf der...
Weißt du, was ich toll finde? Ich habe gerade, bevor ich hierher gekommen bin, einen prominenten Musiker getroffen.
Ja.
Und der,
sagst du wer?
Nein, sag ich nicht, weil ich weiß nicht, ob es ihm lieb ist, dass man das erzählt. Deshalb erzähle ich nur die Geschichte.
Dass er mit dir gesehen wird?
Ja, das sowieso. Was wollte ich denn erzählen?
Du hast einen prominenten Sänger getroffen.
Von wirklich einer Band, die große Hallen füllt, ne? Und dann hat er mir gerade erzählt, dass er jetzt Film studiert.
Okay.
Das fand ich richtig geil.
So per Fernuniversität.
Nee, der geht richtig artig zur Uni und lernt richtig. Also das ist richtig ein relativ kurzes Studium, 1,5 Jahre. Und dann habe ich gedacht, wenn ich in meinen Supermarkt erstmal habe, dann könnte ich ja vielleicht auch nochmal Film studieren. Das fand ich richtig spannend.
Oder dein Kumpel könnte dann deine Werbefilme drehen.
Aber ich fand es richtig spannend. Ein Typ, der wirklich alles hatte im Leben, in Anführungszeichen. Erfolg und große Hits und goldene Schallplatten und Platinplatten und so. Und der sagt einfach, ich studiere mal Film. Fand ich gut. Fand ich wirklich bemerkenswert.
Aber um dann...
War auch ganz geil. Fast 50 Jahre alt und sagt, ich habe ja noch nie studiert. Ja, und er genießt diesen Modus des Studierens.
Ja, aber es gibt ja viele, die beim Alter wieder anfangen zu studieren.
Ja, ich glaube, ich auch.
Übrigens verhasst bei den Studenten, die im Alter studieren gehen, wo man glaubt, das ist das Richtige.
Meinen Sie, die würden mich hassen?
Dich?
Ja.
Ich glaube, du würdest ständig vom Professor ermahnt werden, dass du die Schnauze halten
auf
sollst.
Auf sicher, oder? Aber sowas
von. Und ich glaube, sobald du studierst, wird aus der akademischen Viertelstunde eine akademische halbe Stunde. Die kommen alle erst mal 30 Minuten zu spät.
Als aber Menschen was könnte ich studieren?
Was du studieren könntest?
Ja.
Naja, also entweder könntest du irgendwas mit, gibt's, was ist denn das Substantiv für despektierlich sein? Despektierletismus. Ich weiß nicht, was du studieren könntest. Also wärst du eher so ein FH? Typ oder richtig, also eine Fachhochschule, also dass du quasi wie so eine Art Stundenplan hast und sowas wie Maschinenbau studierst oder was weiß ich, Design oder so richtig schön akademisch, wie zum Beispiel Medizin, Jura.
Jetzt bin ich überfragt. Also Uni, ich will in so einem Raum sitzen, der von oben nach unten geht.
Ah ja, okay, also Auditorium.
Ja, möchte ich gerne machen.
Nee, wisst schon, was ich meine.
Aber nichts so Richtiges studieren. Also jetzt keine Medizin, kein Jura, auch vielleicht keine Architektur. Aber so eine Vorstufe von
Architektur. Aber wofür? Also man muss sich das ja bildlich vorstellen. Du kommst dann also mit deiner Karre da an.
Mit meinem Schulranzen und meiner Federtasche.
Fährst auf den Unicampus, lässt die Karre mittendrin stehen.
Ja.
Läufst, wahrscheinlich machst du nicht mehr zu. Kann da jemand wegfahren, wenn er stört?
Ja.
So, dann läufst du also in diesen Saal rein, wo die Vorlesung läuft natürlich schon.
Oh, da habe ich eine sehr
gute. Dann kommst du rein, wie du hier immer reinkommst. Hallo!
Da habe ich eine sehr gute Geschichte. Ja, da habe ich in der Uni Hamburg gedreht, auf dem Campus. Ging irgendwie um die Kantinen und ich hatte eine Funkstecker, also hier ein Mikrofon sozusagen, was dann automatisch den Ton hier aufnimmt beim Drehen. Und wir hatten dieselbe Frequenz, also irgendwann, also ich bin da am Schimpfen, am Fluchen, wie immer, wie ein Rohrspatz halt, ne? Und nimm auch wirklich kein Blatt vom Mund, weil ich ja in der Intimität des kleinen Teams mich da befinde. Und irgendwann kommt ein jugendlicher Mann auf uns zu und sagt, Entschuldigung, wir wollten Ihnen nur kurz darstellen, wir können Sie hören im Hörsaal. Das heißt, wir hatten dieselbe Funkfrequenz wie auch der Rec, also wie auch der Professor da unten, der auch verstärkt gesprochen hat. Und ich habe praktisch die ganze Zeit 150 Studenten wohl unterhalten mit meinen Fäkalauswürfen und sonst. Bis dann irgendjemand auf die Idee kam, alles klingt, der klingt wie der Melzer. Nur an der Stimme erkannt.
Aber hattest du in all deinen 1000 Drehs auch noch nie die Situation, dass du, keine Ahnung, mal auf der Toilette warst oder mal mit irgendjemandem was besprochen hast, was echt dicht für die Öffentlichkeit bestimmt war und du hast vergessen, dass du noch im On bist? Das ist ja so der Klassiker.
Nee, das Gute ist ja, wenn man groß macht und ein Mikrofon hat, dann muss man das trennen, weil sonst fällt es in die Schüssel.
Ja, das stimmt.
Verstehst du? Also wenn man das in der Hosentasche so hat oder du kackst halt das Kabel an und das ist auch blöd. Also trennst du es sowieso. Und bei klein, es gibt ja kaum noch Wassertoiletten. Das heißt, man hört dieses Wassergeräusch hört man ja gar nicht mehr. Ist übrigens ein Irrglaube, wenn die Tonleute, das kann ich mal sagen, für alle Bachelors und anderen semi-professionellen Laiendarsteller, die bei irgendwelchen Castings, Reality-Shows mitmachen, dass wenn sie sagen, wir gehen mal kurz aufs Klo, könnt ihr mir das Mikro runterdrehen, dass die Tonmänner das auch wirklich machen.
Ja, klar.
Das kann ich auch sicher sagen. Ja. Da kenne ich zu viele Geschichten von.
Ja, das mein Audimax heißt das übrigens, fällt mir gerade ein.
Ja, genau, Audimax.
Audimax.
Ja,
toll. So. Also pass auf, apropos Audimax, wir haben hier natürlich auch...
Es gab mal eine Konzerte in Hamburg, die hieß Audimax, glaube ich, oder ein Kino?
Nee, es gibt, also ja, vor irgendwelchen Kinofilmen kommt immer so ein Logo, so ähnlich wie Universal oder sonst was mit Audimax. Ich komme mir auch nicht unbekannt vor. Hier, Tim, wir haben heute einen Gast und der hat eine Ausbildung zum Metzger gemacht.
Luki Maurer.
Nee, der war doch schon Gast.
Ach so. Ich finde das immer geil, wie du übrigens immer schreibst, ja, hat Potenzial für einen Stammgast. Bin ich mal gespannt drauf, wie wir mal da die Runde machen wollen mit dem Stammgast.
Ne?
Also, wir sollten das vielleicht erweitern. Regelmäßig jetzt zwei, also dass wir in Zukunft zwei Gäste einladen von den Wiederholungstätern gleichzeitig. Ich glaube, das hätte eine sehr schöne Dynamik.
Erklär mal.
Ja?
Erklär mal.
Naja, wir haben so viele Stammgäste geholt.
Drei bisher.
Nur also schon mehr. Mario Lohninger ist jetzt neu dazugekommen.
Der könnte dazu kommen. Da muss man natürlich noch, wir haben ja so ein Fiete-Gastro-Stamm-Gast-Gremium. Ne?
Ja, ja.
Und da muss natürlich das eine oder andere...
Also meine Stimme hat er fertig.
Okay, das ist das Gremium.
Ja, ich bin das Gremium.
Ja, aber was meinst du mit zwei zusammen?
Egal. Metzger.
Ja, also er ist Metzger. Er sagt aber auch selber von sich, dass er eigentlich was ganz anderes hätte werden wollen als Koch. Was sage ich dir nicht, weil dann weißt du es wahrscheinlich direkt. Da er aber das nicht kann, ich merke gerade, ich komme da nicht drum herum. Da er keine Noten lesen kann, ist er halt doch Koch geworden.
Musiker.
Er sagt, er kann besonders...
Man nennt diese Menschen Musiker.
Ja, er kann besonders gut unter der Gürtellinie kochen. Was heißt denn das?
Ich weiß nicht.
Nee, was stellst du dir vor, was das heißt, wenn jemand unter der Gürtellinie kocht? Also ist es so, dass es nach Scheiße schmeckt, weil es unter der Gürtellinie ist? Oder ist es an der Kochlehre vorbei?
Sag mal, wenn wir Musik heranziehen, dann ist es eher wie Death Metal oder Free Jazz. Also irgendwas, was einen Punch hat. Aber würde ich sagen.
Ja, okay.
Ich glaube, ich koche unter der Gürtellinie. Nee, koche ich gar nicht. Ja, nee, ich koche nicht unter der Gürtellinie.
Na, letzte Folge bei Lohninger hast du gesagt, du hast das Gefühl, dass du jetzt erst kochen lernst.
Boah, ich habe in Italien gekocht. Leck mich am Arsch, war ich gut.
Ja?
Okay. Wo,
in welcher Ecke warst du?
Modena.
Oh, wo Ferrari herkommt.
Das war auch lustig.
Ich saß im
Restaurant draußen und habe einen Lambrusco getrunken. Ich hab nur Lambrusco getrunken. Übrigens sensationelles Zeug. Und saß auf dem Parkplatz, hab mit jemandem telefoniert und da standen so drei Ferraris vor mir, zwei Lamborghinis und noch irgendwie so ein komisches Audi-Ding da. Mhm. Ja, aber ich sag mal so, da standen einfach mal 4 Millionen auf 6 Autos verteilt. Und während ich mit dieser Person so gesprochen habe und in die Autos angeguckt habe, habe ich gedacht, krass, ich kann sehr glücklich mit meinem Leben sein. Ich sitze hier gerade, ich trinke Lambrusco, ich hatte gerade eine schöne Pasta gegessen, ich telefoniere mit dir gerade und ich schaue hier auf echt dicke, fette Karren, wo erwachsene Männer sich vorfotografiert haben. Und ich könnte nicht sagen, was mich weniger interessiert.
Ach so, wirklich?
Die Autos haben mich so gar nicht interessiert. Aber so gar nicht. Habe ich gedacht, was für ein Quatsch. Aber so gar nicht.
Aber
dann dachte ich so, geil, mein Leben ist ganz gut. Wenn du nicht das Bedürfnis hast, sowas zu haben, dann musst du ja doch irgendwo in dir ruhen. Irgendwas muss ja richtig sein. Weil ansonsten, wie, I didn't care. Also international.
Aber du,
Pfälzer Gruß international.
Für Balsamico-Essig sind die bekannt.
Ah, oh, die sind für viele Dinge bekannt. Ich war wirklich.
Opa, Ferrari, Balsamico-Essig.
Parmesan-Käse. Oh, ich war in den heiligen Hallen. Das ist sowas wie Fort Knox.
Ist das, wo die Alter, wo die als Altersvorsorge, und die sind doch bei irgendeinem Erdbeben sind die hart zum Schaden gekommen.
Genau, in der Halle war ich und das war.
Da sind meine zwei Parmesan-Käse sind da in den Arsch gegangen, die ich da als Altersvorsorge liegen hatte.
Ernsthaft?
Nein, schön fair. Stell dir das mal vor. Das ist ja richtig Kohle.
Ja, da ist er mörderhoch. Irgendwie ein Ding neben den anderen. Und jetzt habe ich aber gute Beziehung. Ich mache bald ein Parmesan-Restaurant auf. Oder im Supermarkt, nur mit Parmesan.
Finde ich nicht. War, eigentlich nennst du doch Parme und San.
Also, er wäre gerne Musiker geworden.
Genau. Kocht unter der Gürtellinie. Ja. Und jetzt wird's interessant. Mhm. Er sagt, dass er dich an die Wand kocht. So, und wir könnten ja jetzt schon mal...
Boah,
wir könnten
ja jetzt Hornhaut auf dem Trommelfilm, was das angeht. Du, das ist so,
da könnten wir ja schon mal jetzt ein bisschen schätzen.
Als wenn Mike Tyson irgendwie, weißt du, wenn ein Fünfjähriger gegen Mike Tyson antreten will im Faustkampf. Das ist so Quatsch.
Es ist ja schon mal eine harte Ansage, ne?
Die noch alle, können ich noch alle grüßen, weil ich bin ja der Einzige, der sowas wie Bodenhaftung hat. Die anderen drehen ja alle komplett am Rad wegen nix. Weißt du, ich bin ja, gut, dass ich auch das Körpergewicht habe. Also ich habe Haftung, ich habe Bescheidenheit, ich habe Selbstreflexion. Ich kann mich schon sehr gut einschätzen. Mhm. Deshalb weiß ich ja, dass ich der Beste bin. Außer, ich meine, ganz ehrlich, wen soll ich denn noch in die Wand kochen? Ich habe sie alle gehabt. Ich habe sie alle gehabt. Gefressen, ausgelutscht, Kern ausgespuckt.
Meinst du mit gehabt bei Kitchen oder was?
Ja.
Also den hattest du, glaube ich, noch nicht.
Ja, dann kann er nicht so gut sein.
Er sagt aber über sich, dass er dir schon sehr früh sehr viele Tipps gegeben hat. Ihr kennt euch seit über 20 Jahren.
Christian Rach?
Kocht der dich an die Wand?
Nee, das habe ich. Ich lache ja auch.
Und der war auch noch nicht bei Kitchen, oder?
Nee.
Vielleicht ist Christian Rach.
Nee, ich habe Respekt vorm Alter, deshalb darf er Rach nicht mitmachen.
Er sagt, bei ihm, und damit meint er seine Betriebe und seine Küche, bei ihm gibt es nie ich, sondern immer nur das Wir bzw. das Ihr. Also er hält ganz große Stücke darauf, dass das Teamgefüge im Restaurant und in der Welt, in der er sich mit seinen Angestellten bewegt, über allem steht. Er ist sehr bescheiden.
Ich glaube, ich kann das einschätzen, dass es wirklich einer meiner Freunde ist. Ich gehe mal davon aus, jemand, den ich sehr mag. Ich habe noch keine Ahnung, wer es ist. Dann kann ich aber sagen, was für ein Schwätzer.
Ja? er sagt, er steht auf derselben Stufe wie sein Spüler und umgekehrt. Ja,
das sagen wir aber alle.
Und stimmt's denn auch?
Frag mal seinen Steuerberater.
Ja, apropos, er sagt, der Tipp wird geteilt. Jeder Mitarbeiter bekommt den gleichen Tipp.
Er auch?
Ja. Sag mal, weißt du, wofür Tipp steht?
Was?
Tipp?
It's not a town in China. Der war gut jetzt, ne? Und schnell.
Der war schnell, das ist es vor allem. Er ist,
ich will also, auch gut drauf, ey. Das ist,
er stellt seine Leute, wonach stellst du deine Mitarbeiter ein?
Also wirklich grundsätzlich erstmal, also Notwendigkeit natürlich, Sympathie und Qualifikation. Kann ich einstellen.
Er stellt seine Mitarbeiter nach Musikgeschmack ein.
Ey, das ist ja dumm. Wie übergriffig.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber vielleicht ist es einfach nur, um dann die Homogenität des kompletten Teams zu wahren, weil sie ja
ist ja nicht
logischerweise
homogen denn. Homogen sind ja zwei Phasen, die sich miteinander verbinden. Das ist ja nicht eine Phase.
Ja, da hast du recht.
Hä?
Da hast du recht.
Bitteschön.
Da habe ich richtige Scheiße erzählt.
Ja. Das ist nicht das erste Mal.
Ja, hast du auch wieder
recht. Machen die Zuhörer machen gerade Strichliste.
Er ist.
Hörst du das Rascheln des Imaginäre? Das ist, weil sie umblättert.
Er sagt selber über sich, dass er mit seinem Aussehen eher zu den Exoten der Branche gehört. Nee. Auch schneiden wir auch raus. Du kannst nochmal was sagen.
Warum?
Es sei denn.
Also jetzt mal ganz ehrlich, warum? Mit seinem Aussehen gehört er eher zu den Exoten.
Ja, ja.
Das ist daran jetzt falsch.
Nein, gar nicht.
Nichts gesagt.
Es wird immer besser. Pass auf. Ich hatte für heute nämlich die Idee gehabt, dass wir diesen Stinkefisch hier öffnen. Also draußen am Wasser.
Oh, hab ich noch im Büro.
Ich weiß. Ich war da.
Ja?
Anfang der Woche. Wann hast denn du diese Dose? Von wem kam es? Anton Schmaus?
Zuström.
Wer hat ihm das geschenkt? Ich glaube, es war Anton Schmaus.
Gute Frage. Warum hat er mir eigentlich kein Trikot mit allen Unterschriften der Nationalmannschaft geschenkt?
Weil es keiner will. Hat er doch.
Hat er?
Ja, klar.
Schneiden wir raus.
Dir hat er eins geschenkt, das weiß ich noch ganz genau. Also pass auf, ich hab, wann hast du die Dose das letzte Mal in der Hand gehabt?
Ich glaube vor 2 Wochen.
Das fühlt sich komisch an, oder?
Ich habe sie auch nur ganz vorsichtig in der Hand
wirklich? Gehabt. Wirklich? Also ja. Sie ist A, ist sie schon noch...
Konkav.
Ja.
Und oder konvex? Konkav oder konvex?
Ja, eins von beiden, also das nach oben auf alle Fälle. Konkav. So, und ich wollte diesen Stinkefisch heute hier zum Sommerfest öffnen.
Ja.
Und der Gast, der jetzt gleich kommt, ja, der hat mir wirklich glasklar zu verstehen gegeben, wenn wir das machen, kommt er nicht, weil er muss die abartigsten Erfahrungen mit diesem Stinkefisch gehabt haben. Also wirklich, das muss richtig, richtig schlimm gewesen sein.
Also ich habe es ja noch nicht probiert. Ich halte es auch für ein Gerücht. Ganz ehrlich, das ist ja so, welchen Geruch haben wir noch nicht in der Nase gehabt?
Nee, aber es geht, glaube ich, wirklich darum, wie stark diese Geruchsbildung von...
Wovon musst du kotzen? Von Geruch?
Naja, doch, ja klar. Der Geruch geht ja.
Davon musst du kotzen.
Na, ja, doch, klar.
Ich finde Körperflüssigkeiten ekelhafter.
Ach so, nee, das ist auch ekelhaft. Ich habe das jetzt so verstanden, ob ich generell von Geruch kotzen könnte. Also ich glaube nicht.
Ich glaube nicht. Weiter. Ja. Komm.
Also pass auf, er arbeitete, und jetzt wird es wieder interessant, in den besten Restaurants in Italiens, eher gesagt in den 12 besten Restaurants, und sagt, dass er der beste italienische Koch außerhalb Deutschlands ist. Oder anders gesagt, er hat die beste italienische Küche innerhalb Deutschlands gekocht. Und bevor du jetzt überlegst, dass du hier zu Gast bist, du bist es nicht.
Keine Ahnung.
Weil du sagst doch immer, du bist der beste italienische Koch Deutschlands. Das klemmt er aber auch für sich.
Nee, ich sage, ich bin der beste italienische Koch außerhalb Italiens. Und damit ist die ganze Restwelt gemeint.
Ja, stimmt.
Das ist natürlich. Und da ist Deutschland inkludiert. Deshalb, das, was er redet, ist Quatsch. Mir gehört schon die italienische Welt. Bis auf Italien.
Das stimmt. Ihr habt nächtelang durchgekickert zusammen. Und jetzt muss es langsam klickern.
Wer hat italienisch gekocht?
Ja, und wie? Es ist eine ganz schöne Geschichte übrigens, warum und wie das zustande kam.
Also es ist auf jeden Fall einer aus dieser Marquardt-Gang. Das ist auf sicher.
Ja, weil er ist
das
sehr
entweder
eng.
Entweder Zachal, Kotaska, ich meine, hier Lucky gehörte ja auch mal dazu, oder Marquardt himself.
Er gehörte dazu?
Ja, der ist ja jetzt,
aber die sind doch befreundet.
Ja, natürlich.
Ne? Weil ich sag gerade, der letzte Tipp, den ich für dich hätte, ist, unser heutiger Gast ist sehr, sehr eng mit Lucky Maurer befreundet.
Dann ist es Marquardt. Auf sicher ist es dann Marquardt.
Ja?
Ja. Stefanie Marquardt.
Stefanie
Marquardt. Hat er das wirklich alles gesagt, was du mir gerade erzählt hast?
Das hat er alles gesagt.
Das
alles.
Ist vollkommen irre.
Ich habe hier noch Molekularküche, ist etwas, womit er nichts anfangen kann. Für ihn sind das spanische Dörfer und deswegen hat er sich eher der italienischen Küche verschrieben.
Haben wir den Marquardt heute hier. Sehr guter Gast.
Wir haben heute Marquardt hier.
Ein guter Anschlussgast. Sehr schöne Perlenkette, die du hier gerade aufziehst.
Also das freut mich natürlich ganz besonders. Guck mal, es ist tatsächlich.
Es ist der Marquardt. Ich werde verrückt.
Moin.
Es ist, guck mal, sieht der nicht aus wie eine alte Frau? Sieht der Stefan Marquardt nicht aus wie eine, ich nenne dich heute nur Stefanie.
Aber wie nicht gut aussehen die alte Frau?
Ja, du hast auch denselben Darmbart. Hm? Also wenn du dich rasieren würdest und nur eine Kittelschürze anziehen würdest, dann würdest du aussehen wie so eine alte Frau. Ich würde gerne einen Kartoffelsalat essen.
Du bist doch nur neidisch, weil dir nichts wächst, oder? Natürlich, vier Jahreszeiten sind dir das Feinde, ja. Ich freue mich. Ich habe gehört, man muss Geschenke mitbringen.
Ja, unbedingt. Hör mal, lieber. Ganz kurz, wir müssen 2 Dinge klären.
Ah.
Du hast italienisch gekocht?
Ich war, als ich klein war, der beste italienische Koch Deutschlands.
Was meinst du klein?
22.
Wie alt bist du jetzt?
27.
Wie alt bist du jetzt?
57.
22, das ist jetzt
35 Jahre. 35,
ja gut, da habe ich noch nicht gekocht. Und dann kam ich halt. Also deshalb, okay, können wir im Raum stehen lassen. Stefan Marquardt war bis zum Alter von 22 der beste italienische Koch innerhalb Deutschlands. Und dann kam ich irgendwann. Und dann kamen diese Pasta-Tomatensoßen, ähnliche Naturgewalt in Form eines hoffnungsvollen Nachwuchstalentes, der im Wesentlichen sich über Bescheidenheit und ein unfassbares Naturtalent ausgezeichnet hat, nämlich ich. Und hat ihm sozusagen den Pokal abgenommen.
Ja. Aber Bescheidenheit groß geschrieben. Ne?
Ganz groß geschrieben. Ganz groß.
Das hat er
schön.
Sich bei dir abgenommen.
Gut siehst du aus, Digga. Sehr gut.
Ja, zurück. Du hast abgenommen.
Und,
ne?
Ja. Wow. Und das sogar mit Absicht.
Wie?
Lanzerhof. Wenn die Ford-Klinik für besser verdiene.
Zählt nicht. Schön, aber langweilig.
Du gehst da nicht hin wegen des Abendunterhaltungsprogrammes. Du gehst da hin, um einfach mal alles durchpusten zu lassen. Und das meine ich jetzt gerade so im wahrsten Sinne des Wortes. Da werden mal alle Rohre freigemacht und dann wird mal der Körper wieder sozusagen auf Reset gedrückt. Und das habe ich gemacht. Und es ist, ich erzähle das immer ganz amüsant, es ist das teuerste Nichts, was ich je bezahlt habe. aber es hatten wir. Also wenn jetzt irgendjemand kommt und er sagt, oh, ich war hier bei dem Nusret und hab da das Goldsteak gefressen für 1.000 €, sei schön dumm. Es gibt nur einen Menschen, der es noch dümmer, das bin ich. Ich habe nicht 1.000 € für nichts essen bezahlt. Also.
Du wirst lange, ich habe das auch mal vorgehabt.
Alles gut.
Ich hab jetzt durch wenig Zeit natürlich, weil ich bin ja gerade wirklich richtig am Machen und am Tun, erzähle ich gleich nochmal.
Stefan Marquardt ist übrigens so ein Projektkoch.
Für mich rausgekriegt, erst Mittagsessen, abends spätestens um 18 Uhr, Kohlenhydrate.
Entschuldigung, wir fallen gerade so viele Geschichten mit dir.
Es gibt ein paar, die können wir auf gar keinen Fall erzählen. Das ist für uns klar, ne?
Ja, total.
Also erzählen könnt ihr alles. Wir begrüßen erstmal den Stefan Marquardt bei.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Mälzer und Sebastian Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
So, Stefan, herzlich willkommen. Die Opening-Frage für alle unsere Gäste ist natürlich erstmal die, wie geht es dir?
Ja, wie geht es mir? Mir geht es hervorragend. Ne? Vor allem Hamburg ohne Regen. Ich bin überglücklich, weil ich komme aus dem Regen. München war jetzt nicht so toll. Und mir geht's hervorragend. Ich habe den Kopf voller Ideen, bin am Umsetzen und alles prima.
Es ist ein Vorurteil. Die Leute sagen immer, es ist schönes Wetter. Ist mir aufgefallen, jeder Gast, wenn er kommt, ist schönes Wetter. So schlimm ist es nämlich, glaube ich, gar nicht in Hamburg mittlerweile. Ja,
vor allem haben wir Wetter.
Na?
Ja. Ob das ist irgendein Wetter, ne?
Nein, wir haben Wetter. Das ist ja das. Also ich finde das, also wenn wir so eine Wetterfront haben, die sich festbeißt, dann mag ich das gar nicht. Ich mag das ja eben, dass wir am selben Tag wirklich, Sturm ist jetzt kein gutes Thema, aber dass wir Regen haben, dass wir Sonne haben, wir haben immer Wolken am Himmel. Also wenn der Himmel blau ist, finde ich den eh langweilig.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob das ist, weil ich mir die Welt schön rede, weil wir immer Wolken haben und ich deshalb eine andere Taktik an den Tag lege. Außerdem bin ich auch jemand, so bei dem Wetter gehe ich gerne raus. Es sind angenehme Temperaturen, es ist kein Sonnenschein, das heißt, du kannst jetzt auch richtig draußen sitzen. Ich verstehe das nicht, warum Leute bei praller Sonne sich ins Straßencafé setzen.
Ach, das mag ich auch nicht. Ne? Also
dafür hast du mal eine gesunde Gesichtsfarbe.
Da muss dann wirklich schon gute Getränke, kühle Getränke, jede Menge Getränke geben und Sonnenschirm.
Das ist krass, du bist 57. Also Stefan Marquardt ist in der Tat, hast du schon vorgelesen, was er ist?
Nee.
Möchtest du
nochmal? Nee, können wir machen.
Mach doch mal.
Wir können ja direkt schon mal loslegen. Liebe Fietes, sind euch die Sex Pistols, Clash und Exploit ein Begriff? Habt ihr jemals von Addicts, Ramones oder Dead Kennedys gehört? Ja, sehr gut. Denn jetzt bitte einmal das Ganze mit Kochlöffel und Kochjacke vorstellen und zack, schon kann die Rede nur noch von Sternerocker und Kulinarik-Roller Stefan Marquardt sein. Dabei war das Handwerk des Spitzenkochs für den Mann mit dem Piratentuch, den großen Ohrringen und dem Ziegenbärtchen, das stimmt alles, keineswegs in Stein gemeißelt. Er wollte Treppenbauer oder Elektriker werden, doch die Noten waren zu schlecht. Was wiederum gut war, denn sonst hätte er in der Metzgerlehre in der Metzgerei Kiesel auch nicht Martik Nivoli kennengelernt, der ihm nicht nur ein wunderbarer Lehrer war, sondern durch den er auch die Liebe zu den Produkten erlernt hat. Das perfekte Fundament für einen Spitzenkoch. Nun kam der Rocker so richtig ins Rollen, was schließlich in einer Festanstellung in den Schweizer Stuben in Wertheim gipfelte. Damals nicht nur mit Abstand die Nummer 1 unter Deutschlands Feinschmeckerlokalen, sondern auch der Ort, wo man täglich mehr als 200 Bewerbungen erhielt. Marquardt stellte man sofort ein, doch er musste sich umstellen. Er sagte, für mich war das natürlich eine riesen Herausforderung, sowohl das Kochen als auch das Aussehen betreffend. Da die Mitarbeiter mit dem Niveau des Hauses auch äußerlich entsprechen mussten, ließ ich mir schweren Herzens die Haare abschneiden und kaufte mir anständige Klamotten. Für mich kam das damals einer Geschlechtsumwandlung gleich. To make a long story short, Stefan fühlte das Restaurant nicht, indem man, wenn überhaupt, gekündigt wurde und es nicht selbst tat. Stefan kündigte. Doch die Wurst Marquardt wollte sich Chef Adalbert Schmidt nicht vom Brot nehmen lassen. Er bot ihm im Gegenzug an, sein neuestes Projekt zu betreuen, die Eröffnung des besten italienischen Restaurants in Deutschland. Und was dann folgte, war wie ein schöner Traum. Über den Stefan Marquardt am besten heute selbst spricht, am besten so ausführlich wie möglich und am allerbesten hier bei uns. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Spitzenkoch, normaler Koch, Metzger, Winzersohn, Konzeptgenie und Punkrocker am Topf, Stefan Marquardt.
Ja, herzlich willkommen. Freue ich mich sehr.
Ich freue mich auch total. Vielen Dank. Also toll, die Hausaufgaben gemacht. Unglaublich.
Das, wie hieß das erste Restaurant? Der Italiener, wie hieß das Ding?
Lavinia.
Lavinia.
Also in Schweizer Stuben. Also
nicht auf der Uhr, wirklich nicht.
Was nicht auf der Uhr? Wir haben eröffnet 88.
Ja, gut, da habe ich ja noch nicht mal Abitur gehabt. Da hat mir ja die Welt noch gar nicht. Da wusste ich ja noch nicht mal, was ich mache. Also ernsthaft, da habe ich noch nicht mal ansatzweise ans Kochen gedacht. Krass. Also hier sitzt mir ein Mann gegenüber, wo ich sagen würde, gleich alt. Aber da ist ja eine ganze Dekade, die du da länger und mehr, das war mir nicht bewusst.
Ja, du, ich habe 79 angefangen.
79?
Ach Gott, da habe ich geboren. Wahnsinn.
Hä?
Ja, 79, Metzgerlehre, 3 Jahre, dann 1,5 Jahre Koch. Dann bin ich ins Graue Haus nach Österreich-Winkel.
Oh, das war gut, ne?
Hammer, klar, wir haben dann auch einen Stern gekriegt.
Natürlich.
Und ich wusste gar nicht, was das ist damals, ne? Und auf jeden Fall, alle haben gefeiert und ich habe gerade keinen Alkohol getrunken. Ich habe mal so eine Pause gemacht. Und die Feier hat natürlich nicht lang gedauert, ne? 2 Shoppen und dann war ich durch. Und ja, und dann bin ich zum Rottner nach Nürnberg, also wirklich ein sehr alt eingesetztes Gasthaus. Und
dann kam Farbfernsehen?
Dann kam Farbfernsehen, genau. Und dann, ja, und dann Schweizer Stuben. Und dann habe ich ja das Glück gehabt, ich durfte ja dann wirklich, Adalbert Schmidt, Gott hab ihn selig, hat damals so 5 Bücher geschrieben, Land, Leute, Kultur. Und ich durfte die Reise durch diese Bücher machen. Also er hat dann angeboten, weil ich gesagt habe, ich kündige das mit der langweilig hier. Und er sagte, hier hat noch keiner gekündigt, da kannst du die Leute nach der Haarfarbe raussuchen. Und dann sage ich, du, mein Job kann jeder gern haben, das ist mir echt zu langweilig hier. Und er sagt, er hat einen Traum, kleines italienisches Restaurant, Cucina Casalinga, ob ich Lust habe, Küchenchef zu machen. Mhm. Dann sagt er, ja klar, Logo. Ne? Und dann sagt er, kannst du italienisch kochen? Dann sage ich, Logo. Und ich hatte keine Ahnung, null, gar keine.
Wolltest du nämlich an jemanden?
Und dann ab ins Auto, gleich nach Italien, habe ich quasi ein Jahr lang die Reise durch diese Bücher gemacht, vom Adalbert, in den 12 besten italienischen Restaurants und dann mit den Fischern draußen, Olivenerde dabei, Trüffel suchen, in den Bergen mit einer Mama Pasta gemacht und so weiter und habe das wirklich kennen und schätzen gelernt und muss so alle 2 Wochen, 3 Wochen für ein paar Tage heimfliegen oder heimfahren, besser gesagt. Alles, was ich gelernt habe, zum Besten geben und natürlich dann aufschreiben und dann nach einem Jahr haben wir dann das Lavinia aufgemacht. Und dann waren wir nach einem Jahr die Nummer 1 in Deutschland.
Was hatte ihr denn Vorspeisen drauf?
Oh Gott, was hatten wir als Vorspeisen drauf? Wie gesagt, das war Cucina Casalinga. Wir haben zum Beispiel eine Perlhutterrine drauf mit Trüffel.
Mhm. Natürlich.
Gut kalkuliert, weil Trüffel waren da gar keine drin. Du hast einfach die Form genommen, hast Trüffel reingelegt, abgedeckt, dass die Form den Geschmack angenommen hat. Dann haben wir Perlhuhnkeulen in Milch mit Rosmarin und Knoblauch gekocht.
Ja, das ist 35 Jahre her. Wieso kannst du dich noch dran erinnern?
Ich weiß nicht mehr,
wo ich vor fünf Minuten meinen Autoschlüssel hingelegt habe.
Du, ich sag mal, Cucina Casalinga, da gibt's nicht viel Spagat, was du machen kannst. Ich habe das immer beschrieben wie einen schwarzen Gummischlauch. Alles, was du weglässt, ist gar nichts mehr. Was du dazu textest, hat mit der Originalküche nichts mehr zu tun. Ja.
Perlhuhnterrine, weiter?
Perlhuhnterrine und dann haben wir natürlich viel so Schweinereien gemacht wie Cacciucco. Sagt das was?
Ja, helf mir schnell.
Das ist die italienische Antwort auf die Bouillabaisse.
Ja.
Hammer, für mich immer noch das geilste Fischgericht überhaupt.
Sehr gut, weiter.
Dann hatten wir natürlich Ossobuco, Risotto, die ganzen Pasta-Geschichten. Und ich sag mal, ich bin der ungeschlagene Risotto-Fresser.
Halt die Fresse.
Außer Jochen Toss, der kann's besser. Sagt er.
Das wollte Roland Trettl auch, hat Roland Trettl auch schon mal behauptet. So, und dann habe ich ihn an die Wand gekocht.
Aber sollen wir mal einen Contest machen?
Ich wollte gerade sagen, Tim, es muss doch einen Grund geben, warum Stefan Marquardt und Eckart Witzigmann offensichtlich die einzigen sind, die noch nie bei KI gewesen sind. Und den hätten
grundsätzlich ist es so, dass ihr Gegner braucht keine Opfer. So,
das ist schon klar, aber
das war eine Unverschämtheit. Also ich nehme das natürlich vollmundig schnell wieder zurück. Bei Eckart habe ich wirklich Respekt. Also wenn ich diese Kunde sehen würde und ich würde ein Fleckchen sehen, was er nicht könnte, was ich nicht glaube, ja, dann hätte ich, glaube ich, zu viel Respekt dazu zu stechen.
Ja, aber was ist hier mit Marquardt?
Ja, das ist das hier mit den Gegnern und Opfern. So, das ist ja, da ist er, der ist 57. Also der hat 1979 hat er Vitello Tonnato in München gekocht.
Bist
also,
du schon mal gefragt worden, zu Kitchen zu kommen?
Du, es ist ja ein altes Streitgespräch. Ne? Also als es damals losging, habe ich gesagt, du Tim, wie schaut's denn aus? Und dann sagt er, ich habe keinen Bock auf irgendwelche Fernsehfressen in der Sendung. Dann sage ich, okay. Und dann sage ich, ich mache doch gar kein Fernsehen mehr oder fast nicht mehr. Dann sagt er, du darfst trotzdem nicht. Das zweite Mal. Ja, ja. Das zweite Mal war dann, da waren nur noch wir da, war keiner mehr da. Das saß man so vor der Küche bei dir im Laden, so um zwischen 3 und 4:30, ich weiß nicht mehr genau.
Ja.
Wir konnten gerade noch so sprechen.
Nachmittags.
Ja? Natürlich.
Vor Erschöpfung.
Ja, ja, ja. Ja. Nachmittag, stilles Wasser und lautes Wasser. Und dann sagst du, nur wenn du freiwillig verlierst, das sag ich.
Du, dass du dann freiwillig verlierst.
Hast du denn hier ein Bild von mir kreiert?
Ja, ich bin noch nicht fertig.
Das ist ja interessant, das ist interessant.
Das dritte Mal war dann, da frage ich ihn, das war beim Lucky, sag mal, wann darf ich eigentlich mal bei meiner Lieblingssendung mitmachen? Dann sagt er, es dürfen alle mitmachen, außer der Eckhardt und du.
Ja.
Ja, weil es ihm peinlich wäre, gegen uns zu gewinnen.
Zu gewinnen?
Ja.
Wäre ihm peinlich. Okay, aber ja. So wird ja schon wieder, da hast du dir den Schuh ja wieder äußerst sympathisch vorbereitet.
Also, aber ich bin drüber weg, ne? Also ich habe es wirklich viele Jahre gebraucht, um drüber wegzukommen, aber ich habe es geschafft.
Läuft ja noch die Sendung. Läuft ja noch.
Nee, auch wenn du mir das jetzt anbieten würdest, ne?
Und nee, es wird ja irgendwann eine letzte Staffel geben.
Und ja.
Die letzte Staffel, was macht man da?
Also wenn dann nur Eckhardt und ich gegen dich, nur so, ansonsten nicht.
Also ich hätte ja Bock, gegen die gesamte Jolly Roger Cooking Gang anzutreten.
Ja, erklär doch bitte mal ganz kurz, das ist ja eine Sache, über die wir heute auf alle Fälle auch gesprochen haben.
Das ist übrigens der einzige Verein, wo ich gerne Mitglied gewesen wäre, ich wurde aber nie gefragt.
Ja, erklär uns diese Gang doch bitte mal, Stefan, und warum jemand wie Tim gerne da, warum, also kannst du dir vorstellen, warum er gerne da sein wollte und vor allem, warum war er da nicht?
Ich glaube, weil wir einfach noch cooler waren. Wie er, deswegen hätte er gern mitgemacht. Und also musikmäßig wäre das ja einigermaßen mit zwei Augen zudrücken, wäre das ja gegangen. Ne? Ansonsten stelle ich die Leute ja nur nach der Musik ein. Wer Hardcore und Punkrock hört, kann anfangen. Und da wird schon eng. Ne? Also,
wir hätten ein Auge zugedrückt. Was Tim ignorant findet, ne? Also dass du nur Leute einstellst, die den gleichen Musikgeschmack haben.
Das finde ich ganz schlimm.
Also, das hat ja auch einen Grund. Ne? Also,
Welchen denn?
Ganz einfach, wenn du wirklich deinen Job den ganzen Tag machst, lange arbeitest, viel arbeitest und du hast einen Nenner, wo alle zusammenpassen, nämlich die Musik, und die kannst du volle Pulle hören, währenddem du arbeitest.
Ja.
Das ist eine Stimmung und ein Klima, das ist wirklich, also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, ist unbeschreiblich. Das geht natürlich mit jeder anderen Musik auch. Aber wenn du sagst, pass auf, wenn ihr diese Musik hört, dann passt ihr perfekt ins Team, weil die Musik läuft den ganzen Tag, dann ist das der Hammer. Du hast einen Flow in der Bude, ist unglaublich. Der Hammer.
Ja, aber ich hätte jetzt ja nicht meine Musik mitgebracht. Ich hätte sie ertragen, den Krach, den ihr hört.
Ertragen, du sagst es.
Ja.
Du musst es lieben.
Ja, ja,
durchdrehen, ausrasten.
Da habe ich auch so meine Probleme mit dem Krach, den Lugi Maurer macht. Also das ist so, ich weiß, dass er das liebt, aber...
Du bist doch auch Kiss-Fan und...
Ja, jetzt wollte ich mich heute eigentlich komplett dumm dastehen lassen. So, er redet hier von Hardcore und Punk und das ist Krach, was
so Speed-Metal und so?
Weißt du? Kiss ist Disco-Rock. I was made for loving you, baby. Also das ist hier da Plateauschüchen und Dings. Da bin ich so Legoland dagegen, also was der Musikgeschmack angeht, ist krass. Nee, ich kann mal zwei, drei Sachen sagen, die mich mit Stefan wirklich verbinden. Warum? Also grundsätzlich war ich viel zu jung, um in der Gang mitzumachen, weil ich hatte ja meine Ausbildung noch gar nicht begonnen, als ihr schon präsent wart. Ich habe relativ spät meine Lehre begonnen. Ich habe 92 angefangen. Und
die Rede von der Jolly Rogers Cooking Gang.
Ja, also ne? dieses Ganze drumherum. Und damals bin ich halt erstmal in eine Hotelküche gegangen, habe erstmal geguckt. Und ich war ja nicht berufen, Koch zu werden, sondern habe eigentlich eher meine Zeit totgeschlagen, bis ich Hoteldirektor bin. Und dann habe ich aber diese Leidenschaft für das Team entwickelt. Also genau das, ne? Das Arbeiten in der Mannschaft, das hat mir immer große Freude gemacht. Und dann bin ich ja irgendwann erst zum Koch geworden. Und dann bin ich ja sozusagen in diese Welt des Kochens eingetreten. Also. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wann ihr das erste Mal so eine gewisse Präsenz hattet. Ich glaube, selbstständig habe ich mich gemacht. 2000, Junge Wilde, irgendwie so ein bisschen die Richtung.
Genau, das war der ausschlaggebende Punkt, weil wir hatten ja damals die Jungen Wilden gegründet, da waren wir zu viert am Anfang und dann wurden es immer mehr und dann ein Verein und jeder hat sein Süppchen gekocht. Das war für mich nicht jung und wild und für mich war dann die Konsequenz, pass auf, macht ihr euer Ding, ich höre auf und mache mein Ding. Und dann habe ich eben diese Tolly Roger Cooking ins Leben gerufen. Und
muss man sagen, glaube ich, sagen, alle Köche, die in Deutschland irgendwas mit Kochen und gekreuzt tragen, ja, basiert alles auf der Jolly Roger Cooking Gang.
Ja. Ja, oder anders gesagt, alle die, die nicht in die Top-Läden reingekommen sind, sind in die
Gang. Das ging aber früher schon los in Meersburg. Ich habe mich ja, ich war 10 Jahre in Meersburg am Bodensee, haben die 3 Stuben da gemacht und da habe ich gesagt, das Lavinia bleibt da, wo es ist. Wir machen unsere eigene Geschichte. Und wir haben ja da wirklich eine Küche kreiert, auf und unter der Gürtellinie, also Hauptsache provokant. Das Einzige, was uns heilig war, waren einfach die Lebensmittel, sonst gar nichts.
Oh, da würde ich aber auch noch 1-2 Beispiele zu bringen, aber machen wir weiter.
Ja. Und auf jeden Fall,
die gerne raushauen.
Jeder, der die Musik hört, konnte anfangen, ob die gekocht haben oder nicht. Das war eigentlich relativ egal, weil wir haben eh alles anders gemacht wie die anderen. Und das war cool. Und das Geile war halt, wir haben 10 Jahre lang jede Woche eine neue Karte gemacht mit ungefähr 20 verschiedenen Gerichten. Und jedes Gericht gab es nur ein einziges Mal, dann nie wieder. Das war schon geil. Das war einfach, wir haben uns zusammengesetzt, Brainstorming. Ich war quasi der Moderator. Wir haben die Jahreszeit. Wahleinsatz war scheiße. Es gibt keinen Trüffel, keine Gänseleber, keinen Hummer. Braucht eh keiner. Und dann ging's los. Und dann wie eine Flüsterpost haben wir einfach die Gerichte zusammengebaut. Und es war.
Wer war da alles mit drin?
Am Anfang. Boah, wir waren am Anfang dabei. Das war, kennst du nicht, das war der Schneider, den kennst du nicht. Mein ehemaliger Spüler, der hat dann die Ausbildung gemacht. Der Volker, der Kirberg Catering kennst du ja auch, ne? Volker Beuchert. Und dann war halt wirklich, der Ralf war bei mir, der Mario war bei mir.
Also Ralf Zacherl, Mario Kutarska, Bautrechsel?
Nee, also... Der konnte dann doch zu wenig. Nee, Spaß beiseite.
Das sag ich auch.
Martin kann ich damals noch nicht, den habe ich ja durch die Kochprofis damals kennengelernt. Aber die anderen beiden waren da. Und einfach tolle Leute. Und einfach die Leute, die keiner wollte, wegen Aussehen, wegen Tätowierung, wegen Haare, Piercing, keine Ahnung, die halt keine Chance haben, in die 2-3-Sterne-Läden reinzukommen, obwohl sie wirklich super waren. Da war ich quasi der Pol und deswegen war mir so geil. Nicht, weil ich so geil war, ne? Nur weil wir im Team so genial waren.
Ja, kann ich ein Lied von
dir. War super.
Also du brauchst immer einen Lautsprecher, aber die Leistung ist immer auf mehrere Schultern verteilt.
Absolut.
Die Inhalte sind immer. Was war der Ansatz? Das habe ich, weil ich habe, also ihr seid dann ja auffällig gewesen, alleine durch die Musik, durch das ganze Outfit irgendwie so. Ihr wart ja so ein bisschen die Abtrünnigen. So
die Gerichte, die waren halt sehr, Dozen. Sehr provokant.
Ja, teilweise fand ich sie auch zu provokant, weil du eben gerade gesagt hast, immer die Lebensmittel standen immer im Vordergrund. Da würde ich stark widersprechen, weil eigentlich stand sehr oft der Entertainment-Faktor im Vordergrund.
Nein, in erster Linie die Lebensmittel. Entertainment-Faktor kam automatisch, weil es war einfach für viele Leute ein Schlag ins Gesicht, was wir da gemacht haben. Aber die Versöhnung kam direkt auf dem Teller. Weil ein Beispiel, zum Beispiel Salat von gebratenem Suppenfleisch mit gepiersten Ludemeer und dazu eine Bananen-Blutwurst-Pesto. Da haben sich viele Leute die Zähne dran ausgebissen und das war alles Müll, was die abgeliefert haben. Das so hinzukriegen, dass jede einzelne Komponente 100 Punkte ist von 100 möglichen, das war unsere Performance. Das war der Hammer. Und wir haben damit einen Stern, 18 Punkte, was der Teufel alles gemacht. Ne? Und was andere Lokale mit über Generationen viel Geld, Blut, Schweiß, Tränen erreicht haben, das haben wir mit Party, Punkrock und Frechheit gemacht. Und das war super.
Und was ist davon hängen geblieben?
Heute?
Ja.
Ja, ich bin altersmilde geworden.
Nein, ich meine so grundsätzlich. Ich finde das ja mal, also was in der Provokation eures Auftretens und des Kochens ist hängen geblieben. Weil ich finde, ihr wart ja sehr präsent über eine Dekade, kann man ja wirklich sagen. Ne? Also das war ja wirklich so wie die Traube Thonbach, nur ein anders.
Ganz anders,
ja. Ja, aber trotzdem, es war ja ein Elite-Kader sozusagen.
Die Creme de la Creme, also alles, was Rang und Namen hat, wirklich
an. Aber was ist kulinarisch hängen geblieben?
Kulinarisch ist hängen geblieben, die Genialität der Einfachheit, das ist hängen geblieben. Kein Schnickschlag, kein Schäumchen, kein Tralala, keine Dipfelscheißerei, sondern wirklich knallhart, ganz, ganz ehrlich und einfach auch alte Schule, dass man wirklich von den, ich sag jetzt mal,
Digga, hast du eine komplett gestörte Selbstwahrnehmung? Ihr habt Lachs in Plastik eingewickelt und eine Geschirrspülmaschine gekocht.
Ja, aber das war einfach genial.
Moment.
Mach doch mal.
Also das stimmt jetzt wirklich. Ja. Ist das, was du meinst, wenn du von...
Mir jetzt ein Klasse.
Ja, aber ich kann es ja
genau erklären.
Stefan erzählt ja, Revolution beginnt im Topf.
Genau.
So. Und ist das die Art... Nee, er sagt aber im Topf. So, und ich frage mich jetzt gerade, ist diese Revolution im Topf, dass man einen Lachs in Alufolie oder was einbindet und den in der Spülmaschine
kommt? Im Vakuum,
was ja lustig ist.
Ja, ja, ja. Aber pass auf, Nummer eins, ist der perfekt auf dem Punkt mariniert. Dann vakuumierst du den, da gab es noch keinen Sous-Vide. Ne? Dann hast du das, was eh ein Scheiß ist, Sous-Vide, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Und dann hast du den in die Spülmaschine bei der perfekten Temperatur von 72 Grad, 4 Minuten und das Fleisch wurde noch von oben und unten massiert.
Ich hätte
und
gesagt, so wird das nie was, aber wenn er sagt,
dann geht
so
der Spüler hoch, schneidet den Beutel ein, sagt er, hallo, ich bin Enver, ich habe den Fisch gemacht und kippte nachher auf den Teller. Der Teller natürlich schön angerichtet und das war einfach eine Mischung aus Perfektion, der Fisch auf dem Punkt. Wo kriegst du denn einen perfekten Fisch gebraten auf dem Punkt?
Bei mir.
Manchmal.
Jeden Tag zum Mittagstisch. Das ist immer die Frage, was perfekt ist, ne? Aber ich bin ja gar kein Freund.
Ja, also Gott sei Dank sind die Geschmäcker unterschiedlich und Gott sei Dank ist auch die Wahrnehmung unterschiedlich. Und Gott sei Dank haben 95,9% der Gäste nur bedingt Ahnung vom Essen. Das weiß ich nicht, weil
das
war.
Ja,
das war so stehen lassen.
Wie meint ihr das? Keine Ahnung.
Wenn alle Gäste 100% Ahnung
kommen, nur damit schmeckt,
dann würdest du da draußen ganz anders kochen, ganz anders zelebrieren.
Erzählt mal.
Weil dann müsste sich nämlich nicht nur ein paar wenige den Arsch aufreißen und performen, sondern alle, wenn alle Gäste Ahnung hätten.
Also ich sehe es ein bisschen differenziert. Also du hast recht, dass die Gäste, also ich glaube auch, dass 95% der Gäste nicht klassisch kulinarisch ausgebildet sind und viele Dinge essen und wahrnehmen, weil sie schön klingen, weil sie schön angerichtet sind oder eine gute Story dahinter haben. Deshalb halte ich ja und mich für den mutigsten Koch in Deutschland. Unter anderem, gerade in der Spitzengastronomie, und ich betrachte uns als Spitzengastronomie, weil ich oft Geschmäcker bediene, die Leute kennen. Das soll heißen, die kennen Kartoffelsalat, sie kennen Nudelsalat, sie kennen das Gulasch, die kennen die Bolognese, sie haben eine Erwartungshaltung. Und die Kunst, dort die Erwartungshaltung entweder zu treffen oder zu übertreffen, das ist riesengroß. Wenn ich jetzt zum Beispiel dir eine Karte mache, jetzt hier, ich sag mal, gepiersten Lachs aus der Geschirrspülmaschine, und das meine ich jetzt gar nicht abwertend, mit Yuzu, einer Erdbeerdashi und einem Kombu-Knusper. Welches Bild hast du jetzt in der Fresse?
Naja.
Gar keins. Das heißt, ich kann gar nichts falsch machen.
Aber das,
ich kann
nur sagen, genau das, was du gesagt hast am Anfang. Den Kartoffelsalat, die Nudel, die Genialität der Einfachheit im Alltag. Darauf kommt es an, weil da kannst du nämlich alle Leute abholen. Ja. Und das merken auch Leute, die jetzt nicht ständig essen gehen und das wirklich beurteilen können.
Der dümmste Satz, der jemals über die Bollerei geschrieben worden ist, kommt vom Gomeo, weil man uns Unkreativität vorgeworfen hat. Wo ich dann sage, es gibt Dinge, die muss man nicht ändern. Also ein Ratatouille ist ein Ratatouille und da brauche ich jetzt nicht Kiwis reinschneiden, nur damit ich irgendwie besonders witzig bin. Weißt du, was ich meine? Es gibt so eine gute Pasta, deine Gerichte, von denen der Fischeintopf. Sicherlich
kann man... Also Hammergerichte bei dir zum Beispiel, das Tartar mit den Garnelen und händeweise Dill. So geil. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Auf jeden Fall war
jetzt das gerade Hammer. Ja. Aber dann, da kommen wir jetzt dazu. Und Stefan Marquardt ist eigentlich der Erfolgsgarant der Bollerei. Muss man sagen. Also er kocht jetzt nicht mehr klassisch in einem Restaurant, richtig?
Nee.
Weil als wir die Bollerei aufgemacht haben, der Laden wurde viel zu groß, also viel größer, als ich das eigentlich erwartet habe, auch was die Sitzplätze anging. So, wir hatten ja damals geplant, dass wir, wenn es gut läuft, machen wir 80 bis 100 Gäste am Abend. Und das Ding ist relativ, war, glaube ich, einer der ersten Läden in Deutschland zumindest auf dem Niveau, die natürlich in eine Doppelbelegung reingerutscht sind. So, und das war einfach, die Küche war anders aufgebaut. Und da war Stefan bei uns zum Essen und hat den Laden gefeiert, die Atmosphäre gefeiert. Das war ein guter Treffpunkt für Kollegen, für Menschen, einfach so atmosphärisch glatte Eins. Wir hatten Mörderprobleme, das Essen pünktlich rauszukriegen. Richtige, ja, harte
Schwierigkeiten.
Richtige Schwierigkeiten. Hoch, runter. Leistung, teilweise haben die Leute 1,5 Stunden gewartet. Das passiert heute auch manchmal. Dann haben wir aber persönliche Ausfälle. Dann ist irgendwas, läuft da gerade nicht rund. Das muss man dann wegpacken wie verschossenen Elfmeter. Aber dann hab ich ihn drum gebeten, irgendwas an irgendeiner Stelle, machen wir was falsch, weil die Karte ist nicht zu groß, die Handgriffe sind eigentlich gut abgestimmt. Kannst du dir das bitte mal angucken? Und das war Mörder, also unfassbar geil zu sehen. Kann ich nur jedem empfehlen, jemanden wie Stefan wirklich zur Consulting ranzuziehen, was Abläufe angeht. Und Stefan hat den mit einem Gin Tonic oder Bier, ich weiß nicht mehr, in die Küche gestellt und hat sich den Abend angeguckt. Ich glaube, lange hast du gar nicht geguckt, du hast eine halbe, dreiviertel Stunde geguckt. Und hat sich nur die Abläufe angeguckt, was ging. Und die Jungs haben Vollgas gegeben. Und dann bist du zu mir gekommen und hast gesagt, pass auf, du machst einen Fehler. Du denkst noch Posten, Entremetier, Garde-Manger, Patisserie, Saucier, Personé, also halt so, dass die Beilagen und die einzelnen Bereiche der einzelnen Gerichte sind von unterschiedlichen Stationen gekocht worden und am Pass
zusammen. Und dann auf einen Teller, ne? Das ist schwierig.
Das haben wir so gelernt. So hab ich gelernt. Das ist bei Rot bleibst du stehen, bei Grün kannst du gehen. Und so war die Küche aufgebaut. Und Stefan guckt sich das Ding an. Zeig mir mal die Karte. Und hat sich die Karte angeguckt und sagt, nimm mal die drei Gerichte von dem Posten, die drei Gerichte von dem Posten, die drei Gerichte von dem Posten. Koch nicht mehr unterschiedliche Produkte auf einen Teller, sondern koch die Gerichte an den jeweiligen Posten konsequent durch. Ja, drei Gerichte, das ist doch, ne? So. Und wirklich Magie. Ein Tag später haben wir das probiert.
Sofort Ruhe.
Und es hat sofort, also die gesamte Atmosphäre in der Küche. Auf einmal wurde das wie so eine schön geölte Maschinerie. Irgendwie die Köche haben getanzt, also jetzt nicht getanzt nach der Musik, sondern das ist ja manchmal Ballett, was wir machen in der Küche. Dieses fein aufeinander abgestimmte, sekundöse, diese vielen Produkte und Zutaten dann gemeinsam auf den Teller zu bekommen und das für am Schnitt 250 Gäste, das ist schon echt toll zu sehen. Das ist eine unfassbare Energie. Und das hat, also jeder, der jetzt in die Küche reinguckt von der Bollerei durch das Fenster, sieht ein bisschen die Arbeit von Stefan.
Ist das das, was du in den drei Stuben damals anarcho-syndikalistisches Kollektiv genannt hast, dass jeder das, was er am besten kann, in den Topf wirft und dann wird ein perfektes Ganzes daraus gemacht?
Nein, also das war so der Vorläufer, da war ich noch genau da, was der Tim gesagt hat, klassische Posteneinteilung, aber was wir damals schon gemacht haben, war rollierendes System. Das heißt, jede Woche jeder auf einem anderen Posten.
Ja, da müsst ihr jetzt übrigens mitschreiben und es wird sehr schön nachher für die Social Media. Stefan hat für jeden Scheiß einen Namen. Und da komme ich auch gleich zu mal einer.
Hier, anarcho-syndikalistisches Kollektiv. Ja, das meine ich. Ja. Das ist ja auch
schon mal. Der findet irgendwas, was wir als Spazierengehen bezeichnen, da findet der irgendeine eine Ausdrucksweise für irgendwas und macht daraus ein Konzept. Erzähl ich gleich, ich lasse jetzt raus die Geschichte.
Ich habe ADS, ich kann mir das nicht merken. Ich will gerade was erzählen, deswegen ich muss immer dazwischen hauen, weil sonst ist es weg.
Aber bitte merk du es dir, ne? Sag mal Stichwort.
Internorga. Gut.
Ja, so jetzt du bitte, Stefan.
Also, da waren wir noch genauso in den Anfängen, wie Tim gesagt hat, klassische Posteneinteilung, nur rollierendes System, also jede Woche auf einen anderen Posten. Manchmal sogar während dem Service volle Pulle Mucke und Rundlauf. Jeder springt auf einen anderen Posten alle 5 Minuten und macht einfach da weiter, wo der andere aufgehört hat. Sodass jeder alles im Schlaf konnte. Und das war einfach genial. Du hast lauter Multitalente gehabt und das war einfach genial.
Warum schüttelst du da den Kopf?
Und dann?
Weil du dadurch keine Spezialisten hast.
Und die Frau?
Hier sitzen zwei Trainer.
Multispezialisten.
Ja, hier sitzen zwei Trainer. Und es gibt ja die Sichtweise und bis zum gewissen Grad, finde ich gut, was er sagt. Ab einem gewissen Grad hat er einen leichten Hang zur Übertreibung. Das sieht man schon an der Gesichtsbehaarung.
Also bist du eher Jogi Löw gewesen und er ist eher Nagelsmann?
Ja, das sieht man an deinem Nivea-Aufstrich. Jetzt gehen wir mal ins Lehmbach, das damals das größte Restaurant Deutschlands. Und deswegen konnte ich dir da weiterhelfen, weil uns ging es nämlich genauso. Uns haben es damals das Herz rausgerissen. Klassische Kosteneinteilung, der größte Land. Wir haben, glaube ich, knapp 600 Plätze im Restaurant gehabt, dann 400 im Bistro, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall platzte 2500 Leute in dem Laden. Ja. Und dann ging die Tür auf, bei normaler Besetzung, es kamen innerhalb von einer halben Stunde noch mal 300 Leute dazu. Ja. Drei Tische falsch gelaufen, brauche ich dir nicht erzählen, das Schiff ging unter. Und da war natürlich Polen offen. Dann haben wir über Nacht alles umgestellt, genau auf dieses System. Ich habe 12 verschiedene Posten in der Küche gehabt. Und jeder Posten hat 2 Gerichte komplett gemacht. Ja. Dann ist nie wieder was passiert.
Also es war auch wirklich einer der kostbarsten Tipps und Tricks, die ich jedenfalls am Kollegen bekommen habe. Okay. Alles andere sind Erfahrungswerte, aber das Ding war einfach so krass, Beobachtungen analysiert, sofort eine Lösung angeboten, die Lösung angesetzt und wie es hat funktioniert.
Und vor allem total uneitel, dass er einem vermeintlichen Konkurrenten geholfen hat, ne?
Das sind ja keine Konkurrenten.
Deswegen sage ich ja gerade vermeintlich, ja. Aber oft ist es ja so, dass in den gleichen Branchen, wo die Meister aufeinandertreffen, eine Art von Stutenbissigkeit vorherrscht und sagt, nö, dem gönne ich nicht die Butter auf dem Brot. Aber er stellt sich, du lässt ihn das, in seine Küche und er verbessert.
Aber das finde ich bei Köchen generell, wenn wir die Eier haben, auch Fehler oder Schwächen einzugestehen im Kollegenkreis, dann wird das nie mit Häme begegnet, sondern dann wird geholfen. Also ich habe das noch nie erlebt, dass irgendjemand Hilfe verweigert hat oder dass, keine Ahnung, du hast die Ware nicht bestellt oder sie ist nicht gekommen oder du läufst aus und kriegst ja einen kurzen Anruf irgendwie so und dann helfen dir Kollegen einfach mit Sachen aus. Ja, Mitarbeiter.
Was ich auch so geil finde.
Es gibt eine sehr schöne Geschichte, mach mal kurz eine Seitennotiz, gerade was nur mit dieser Welt der Köche angeht, Tafel aus.
Was ich auch so geil finde, es ist zusammengewachsen, unsere Branche.
Ja.
Ob das Hotellerie ist, Bistro, Catering, Sternegastronomie, wir sitzen alle in einem Boot und das ist geil. Ja. Also man akzeptiert sich durch und durch jeder das, was der andere auch macht und das finde ich eigentlich ziemlich cool.
Ja, absolut. Ja. So, und jetzt komme ich zu der lustigen Geschichte, also das Stefan Marquardt.
Sind wir jetzt erst bei der Internorga oder sind wir erst beim Tafelhaus?
Welche möchtest du zuerst hören?
Ich würde gerne in der Chronologie bleiben und erstmal die Internorga hören.
Stefan Marquardt ist ja dann irgendwann aus dem aktiven Kochleben ausgeschieden und ist in die Lösungsfindung gegangen und hat sich mit Problematiken beschäftigt, die wir alle in der Gastronomie so haben. Unter anderem eben Serviceabläufe, unter anderem aber auch Kochtechnik. Und Stefan berät eine Küchenfirma, die ist wirklich fein, schön oldschool. Vater ist ein bisschen drollig, Töchterchen ist ein bisschen drollig irgendwie so, aber die haben wirklich top Geräte. Ich mache nur keine Werbung, weil unsere Küche nicht davon ist oder war. Doch kann man ganz sagen, Familienbohner.
Also ich muss sagen, die besten Geräte, auf denen ich je gearbeitet habe.
Also kann man einfach sagen, ich mache jetzt keine Werbung, aber Stefan darf das ruhig. Und Stefan steht immer mit seiner ganzen, und das ist mein erster Anlaufpunkt, wenn ich auf die Messe gehe, ich mache das ungern inzwischen, wegen der Fresse halt, die ich habe, und gehe da erstmal hin und gehe hinter den Herd, weil dann bin ich ganz kurz mal aus diesem Duktus rausgenommen. Also ich treffe Freunde auf der Internorga. Und dann werden immer neue Technik, neue Grillplatten, neue Induktionstechnik oder sonstiges werden dann vorgestellt. Dann kann man sich das angucken. Und Stefan berät diese Firma eben sehr, sehr deutlich. Und dann wollte er uns irgendwann mal erzählen, dass er eine Mördererfindung gemacht hat. Eine Mördererfindung, nämlich die Schnitzelbackstation.
Geil, oder?
Alt die Fresse.
Mario Lohninger hört an der Stelle jetzt ganz genau zu. Was ist ein Schnitzelmach?
Ja, Backstation. Das Lustigste ever, wirklich. Das, also wo ich gedacht habe, Alter, wie willst du damit verarschen? Das war, am Ende des Tages wird ein Schnitzel, das haben wir auch bei Mario gerade gelernt, in tiefem Fett ausgebacken. Wie ich es nenne, frittiert.
Und im tiefen Fett ausgebacken. Und zwar im Butterschmalz, ne? Also, und was machen die Bohnen, hör auf zu lachen, was macht die? Die besten Grillplatten der Welt. Und die haben wir dann einfach tiefer gelegt. Ne? Dann haben wir so Körbe reingemacht, dass es gerade so drin geschwommen ist. Ja, und du musst es nicht mal wenden. Also hast du die Möglichkeit, ein perfektes Schnitzel mit Wellenschlag, mit allem, was dazugehört, innerhalb von einer Minute zu machen.
Ja, ist das geil? Das gibt es seit ungefähr 50 Jahren. Das Ding heißt Fritteuse. So, das ist eine Fritteuse.
Nein.
Aber nur weil der Abstand, das Becken war zu klein. Also es war nicht so tief wie eine Fritteuse. Das hat nicht gereicht. Es reichte dann wirklich nur für einen Kack Schnitzel. Also so viel. Aber es war eine fucking Fritteuse. Und dann hat er halt diese Schnitzel. Oder wie hast du das Ding genannt?
Einspruch. Das ist wirklich der Schnitzelbräter und er ist wirklich genial. Wir haben jetzt auch weiterentwickelt.
So aber Stefan, ganz kurz.
Für Backfisch.
Aber so ein bisschen würde das im Teleshop auch so heißen, oder? Der Schnitzelbräter.
Ja, genau. Oder? Ja. Ich sag mal, zum Thema Innovation. Ne?
Also da gibt es noch so ein Ding. Irgendwie. Das habe ich auch nicht verstanden. Was war das Thema Innovation beim Burgerbraten? Ich habe es vergessen oder verdrängt.
Dass ein Mann inklusive des gesamten Mise en Place 1000 Burger alleine macht.
Ja. Und was war das Prinzip nochmal?
Das Prinzip war einfach, wenn du jetzt einen Burger machst, schmeißt den auf den Grill, dauert er mindestens 6 bis 8 Minuten, bis dein Burger fertig ist.
Aber jetzt wird's gut. Jetzt erinnere ich mich wieder,
was ich so gelacht habe. Du hast mindestens 30% Gewichtsverlust. Mhm. Mindestens. Mhm. Ich habe 0, gar keinen und brauche 1,5.
Und womit war das? Die Glosche oder was war die Idee?
Nein.
Was war nochmal?
auf den Punkt vorgegangen. Also ich meine, ich habe mich ja lange mit Burgern beschäftigt, nicht nur mit Burger.
Aber du weißt noch, wie du uns das präsentiert hast. Genauso, also nachdem, das war, ja, vorher war die Schnitzelbratstation da irgendwie, die umgebaut.
Dann kam die Burger-Glosch.
Und dann
es geht einfach darum.
Und dann gibt es genau das. Er erzählte einen mit 30% Garverlust und so, und in anderthalb Minuten brät das Ding, anderthalb Minuten, ist voller Stolz, packt es auf den Teller, schneidet es in der Mitte durch. Ist fucking roh gewesen.
So ein Blödsinn. Es war auf dem Punkt vorgegabt mit 60 Grad. Es war überhaupt nicht fucking roh.
Ich mein,
also ich meine, du hast wahrscheinlich deine Messebrille wieder aufgehabt, ne? Dein ganzen Pulk von feierwütigen Kumpels dabei.
Ja, euch.
Ja. Und auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, es geht einfach darum, heutzutage, egal was du für eine Gastronomie machst, und das wirst du mir bestätigen, ja, egal was du machst, egal wie groß, wie klein die Bude ist, das spielt überhaupt keine Rolle, es geht nur noch mit System, um Perfektion zu haben, um gleichmäßige Sachen rauszubringen, um auch mal ungelernte Kräfte hinzustellen. Das wird ja immer schwieriger. Und deswegen eben diese Systeme und die auf den Punkt perfekt, nicht roh. Perfekt auf den Punkt, Alter.
Von Rohrlammfleisch.
Aber wie genau berät man denn zum Beispiel also, als Koch eine Küchenfirma? Also was ist denn dann dein Job? Sagst du denen?
Ich berate nicht die Küchenfirma. Ich habe einfach eine geistige Ebene mit dem Hubert Bohner, Gott hab ihn selig, er ist ja leider gestorben, gehabt, und wir beide waren einfach für neue Innovationen zuständig. Seine Töchter, die Firma ja betreiben, Claudia, Karin, Sabine und jetzt noch eine Tochter, die da mitmacht, die haben natürlich immer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wenn wir zwar zusammengesessen waren, ne, schön ein Gläschen Wein, gib ihnen auf die Schenkel gehauen und haben eben Maschinen gebaut und kreiert. Und er hat nachher seinen Technik gegeben, die mussten es dann bauen, und dann wurde eben die neue Innovation im Jahr darauf immer. Ne? Mhm. Und die Leute haben es dankend angenommen. Du nicht, aber alle anderen. Aber mein Hauptjob ist doch einfach, also finde ich, mein Hauptjob ist einfach, nachdem ich raus bin aus der Gastronomie, also nicht mehr täglich im Laden stehen, ich bewundere jeden, der das in meinem Alter noch macht, aber einfach mal alles in Frage zu stellen, was wir je gelernt haben, was wir je gemacht haben. Und was da dabei rauskam, das ist einfach der Hammer. Ich behaupte, das, was ich entwickelt habe und wirklich auf den Punkt gebracht habe, ist die Lizenz zum Geldverdienen in der Gastronomie. Deswegen habe ich ja auch angefangen, Unternehmen zu beraten. Nur ein Problem hat die ganze Kiste. Es gibt nichts Beratungsresistenteres wie Köche und Gastronomen.
Ja, stimmt.
Schwierig.
Ja. Weil ihr euch persönlich, also in eurer Eitelkeit angegriffen fühlt, oder weil ihr es eh besser wisst?
Würde ich so sagen. Also es ist, ich glaube, einer der Standardsprüche früher, weil wir es immer so gemacht haben. Da weiß ich noch, dass ich bin immer ein fauler Hund, und ich glaube, dass wir sogar eine sehr gute Kombination wären. Ich bin wirklich faul in der Küche. So, das ist so.
Aber das hast du schon öfters gesagt.
Und ich sehe bestimmte Arbeitsprozesse, verstehe ich einfach nicht. Und das heißt, ich habe dann die Abkürzung genommen, weil ich glaube.
Und das ist genau das Richtige. Genau das Richtige.
Siehst du?
Ja, mein Vater ist ja Winzer und Fassbauer, also nicht mehr, ist er natürlich lange in Rente. Aber der hat immer gesagt, mach ihn, und er ist auch einer der wenigen, der noch alle fünf Finger an der Hand hat, ne? Der sagt immer, mach jede Arbeit so faul, so einfach und so genial wie möglich.
Ja.
Und da hat er recht.
Ja. Weil das ist ja manchmal das Ding, also das ist meine Stärke bei Kitchen, dass ich ja das Komplexe erkenne, und ich kenne meistens eine Abkürzung, um was Ähnliches herzustellen. Ich sage, sehr oft ist mein Argument, oder hinten beim Abschluss, dass ich sage, ja, ich habe es ganz gut getroffen, ich habe nur die Dichte nicht hergestellt. Ich habe nur den Körper nicht getroffen, weil das ist oft eine Sache, die entweder musst du den Weg genau kennen oder Faktor Zeit oder Umständlichkeit, und das sind beides Faktoren, die mir oft nicht gegeben
aber
sind.
Aber kommen wir denn da nicht eh wieder an den Punkt, dass man gar nicht weiß, ob der oder diejenige, die das Essen dann bekommt, sich überhaupt auskennt damit und das eh nicht merkt, oder?
Solange es, und wir wollen ja die Gäste nicht verarschen, sondern wir wollen die Gäste begeistern.
Nee. Ja, oder dass es ihm schmeckt.
Es ist nur einfach die Frage von wegen, wenn du dich nicht auskennst, in Anführungszeichen, dann musst du manche Dinge glauben. Und wir sind ja auch Lehrer. Genau. Und wenn wir das mit Respekt tun und wenn wir den Menschen mit Respekt begegnen und das ernst meinen, was wir da auf den Teller packen.
Und da gibt es ein ganz einfaches Parameter. Ja. Ganz einfaches Parameter. Wenn die Leute sich nach einem Jahr noch erinnern, was sie bei dir gegessen haben, egal wie einfach das war, dann hast du deinen Job richtig gemacht.
Und könnt ihr das noch in euren letzten Restaurants sagen?
Was?
Was hast du in wo du zuletzt essen warst, gegessen, Tim? Und dann kommst du, Stefan.
Ja, weiß ich.
Ja, was?
Ein Wolfsbarsch mit Kartoffelpüree.
Also in Deutschland?
Ja.
Und Stefan, du?
Ich habe das Vergnügen gehabt. Ich war in letzter Zeit echt toll essen. Ich war bei Häberlin zum Beispiel an meinem Geburtstag. Da war zwei Gerichte dabei, die waren zum Niederknien.
Alle ja, anderen haben mir 10 Punkte gegeben. Ha? Der hat mir 10 Punkte gegeben, Marc Häberlin.
Ja?
Ja. Wollte nur noch mal sagen, falls du ernsthaft mal in den Ringkampf einsteigst.
Aber wie nett und respektvoll er das annimmt. Der fühlt sich nicht mehr geärgert. Das
finde ich schon gut. Nee, also ganz ehrlich, ich habe das ja schon. Ich fand das ja schon immer geil. Einfach dieses Rotzige, dieses Schnauzige von dir. Was weiß ich, wo du damals zum Beispiel beim Kerner warst, oder war das schon Lanz, ich weiß nicht.
Kerner.
Wo du die TK-Erbsen ausgepackt hast. Ein Fauxpas für alle. Das war genau das Richtige. Es war einfach geil.
Kartoffelpüree, bis heute, Legende.
Ja.
Ich habe ja mal, da habe ich mir meinen Ruf für alle Zeiten versaut, also bei den Experten. Ne?
Packel.
Ja, wir haben, das war ja die Aufgabe, ein Weihnachtsmenü zu kochen für Menschen für zu Hause. Und dann waren halt die Bumsbirnen da, also hier der Zacher war dabei, ich war dabei, Sarah Wiener.
Alfons Bocelli, ne?
Larva, Alfons kommt später. Larva und Rainer Sass. und dann waren das die so diese 5 Köche da und die haben jedes Gericht hat ungefähr 20 Töpfe verschlungen und einen Abwasch kreiert und ich habe gedacht, naja, Weihnachten, stress dich doch nicht. Ich habe sogar fast, ich glaube, eine ähnliche Idee aufgegriffen wie der Lachs in der Geschirrspülmaschine, um einen gelingen Sicherheit herzustellen. Lachs in Olivenöl pochiert, dann gab es irgendeine, also eben diese niedere Temperaturen nutzen, damit der Fisch nicht durchtrocknet, egal was dir passiert, egal wie lange du den drin lässt.
Im Ofen.
Im Ofen. Und weil ich die anderen Töpfe gesehen habe, habe ich ja, komm, dann machst du halt mal Kartoffelpüree-Pulver aus der Tüte dazu und schmeckst es ein bisschen feiner ab. Machst ein bisschen braune Butter rein, machst ein bisschen das rein, wo ich sage, für zu Hause an Weihnachten, wo der Stress groß ist, wo das Timing wichtig ist.
Und die eben angesprochene Faulheit auch eigentlich, ne?
Ja, also ich habe mich dann halt hinreißen lassen zu sagen, kein Mensch schmeckt den Unterschied. Das ist der einzige Fehler, den ich gemacht habe. Aber grundsätzlich fand ich den Ansatz klasse von mir, irgendwie da zu sagen, wenn ihr hochkochen wollt, macht euch ein bisschen eine sichere Bank in bestimmten Bereichen und stresst euch nicht auf allen Ebenen, sondern überlegt, die Reihenfolge.
Die Familie ist da, ja. Der Abend steht im Vordergrund und nicht alle Stunden in der Küche verbringen. Ja.
Also, aber ich hab manch Bauchlandung dahin gelegt, weil ich halt, aber ich gehöre auch zu den Leuten, die sich immer getraut haben. Ich habe irgendwann mal einen Modernist-Kochkurs mitgemacht und dann habe ich mal die Modernist in der Patisserie an. Ich glaube, das war das einzige Mal, dass ich ein Dessert gemacht habe bei Lanz oder Gerner.
Und also das hat es ja immer der Rainer gemacht.
Genau, ja, oder Larva. Und dann fing ich an, halt da mit Stickstoff und ähnlichem und irgendwelchen Alginaten rum zu experimentieren. Das Ding ist so in die Hose gegangen. Also das war wirklich, das war eigentlich der Vorgänger von Massimo Bottura. Ups, I dropped the lemon tart. So scheiße sah es
aus. Oh ja. Ehrlich. Aber trotz alledem muss man ja sagen, also Stefan scheint ja schon ein paar Jahre länger als du zu kochen.
Ja.
Aber trotz alledem habe ich so den Eindruck, ist er auch eine derjenigen, von denen du dir auch immer was erzählen und sagen lassen würdest, weil du weißt, da spricht nicht nur Erfahrung, sondern auch Expertise.
Also ich sehe es ein bisschen anders als Stefan. Ich finde, dass Stefan totaler Extremist ist in allen Bereichen und dass nicht alles Gold ist, was glänzt, aber was er hat, ist Eier, Rückgrat und Mut, Innovation und stellt halt Dinge in Frage. Aber auch nicht jeder Ansatz ist da immer so, wo du sagst, oh, da bin ich jetzt noch mit und Spur. Also auch mich hat er an einigen Stellen mal verlassen. Ich glaube, eine Sequenz von dir, da hast du zu diesem Punkrock gedöns in Lenbach war es damals, ich glaube, Gänse filetiert, auseinandergekloppt in der Luft. Und da dachte ich nur so, auch das Bild finde ich jetzt nicht so schön.
Du weißt ja, wo ich die Flügelhohle ausgelöst habe.
Ja, ich weiß nicht, du hielst halt den Fisch am Hals und hast sozusagen in der Luft den Fisch abgetrennt. Und das Bild fand ich nicht schön. Das war einfach so. Aber Stefan und ich sind so, dass wir eben halt eben auch wirklich diskutieren können. Und es gibt ja kein richtig oder falsch in der Küche. Es gibt ja nur eine
Sichtweise. Es gibt immer mehrere Wege, die nach oben führen. Und mein Ansatz ist halt einfach immer, ich meine, du kannst ein Hühnchen kaufen, du kannst 2 halbe davon machen, kannst du verkaufen. Du kannst 4 Teile daraus machen, kannst du verkaufen. Und mein Ansatz ist halt einfach, wenn das Vieh schon sterben muss, ne, dann möchte ich das auch so von A nach B bringen. Und ich verdiene halt mit so einem Hühnchen, kann ich 150, 160 Euro verdienen. Mit dem ganz normalen 100 Gramm Hühnchen. Ja, kommst du, mein Freund.
100 Gramm Hühnchen nennt sich...
Nicht 100 Gramm, 1100.
Achso, wie geht das denn?
Ja, ganz einfach.
Ja.
Weil ich einfach anders dran gehe. Da können eben die Flügel dazu. Ich löse halt die Flügel hohl aus, was 5 Sekunden dauert, ne, wenn man weiß, wie man das macht. Und dann kannst du die füllen. Und in so einen Flügel geht einfach mal 80 Gramm Füllung rein. Dann habe ich 2 Flügel, dann habe ich wieder eine Portion. Dann die Brust ohne Gewichtsverlust, 0 Gramm Gewichtsverlust, nicht wie bei dir oder bei vielen anderen, 30% Gewichtsverlust. Und aus der Keule mache ich zum Beispiel ein Signature Dish, so nennt man das, glaube ich, das perfekte Schnitzel. Auf der einen Seite ist knusprige Haut, auf der anderen Seite knusprige Panade. Und aus der Karkasse mache ich halt einfach nochmal 12 Essenzen oder Suppen oder irgendwas. Nicht Essenzen, aber Suppen. Ja, und dann rechne ich es einfach mal aus. Ja, für die Flügel nehme ich jetzt mal zwischen 12 und 15 Euro als Portion. Dann für eine Brust.
Das, was ihr jetzt erzählt, da bin ich ja dabei, aber es ist trotzdem Gewäsch. Weil, also,
das ist kein Gewäsch, das ist Wertschätzung dem Produkt
gegenüber. Nein, da bin ich ja total drin. Aber das ist ja das Ding. Und jetzt kommen wir in die Beratungsresistenz von Köchen. Also rein theoretisch sagt er mir ja gerade, dass ich dumm bin. So, und jetzt kommen wir in den Bereich rein, wo ich sage, ich mache das seit 25 Jahren. Ich mache ja nicht seit 25 Jahren alles falsch. Und dann kommt er aber hier mit seinen 150 Euro verdiene ich am Hühnchen. Dann war ich der Einzige, der so viel Geld und mit so wenig Wareneinsatz verdient, den ich kenne, ist Steffen Hensler. Also das ist, weil jetzt keine 40 Gramm
Fisch auf den Teller packt. Es hat ja auch einen Hintergrund. Weißt du, die meisten Kollegen und besonders ab einer gewissen Größe und speziell in Catering, da kaufst du natürlich Teile von allem möglichen oder portionierte Ware. Nummer eins, weiß nicht, wo das Zeug herkommt. Dann schaut es meistens aus wie Hund, wenn du das entweder auftaust oder aus dem Beutel nimmst, je nachdem, wie das eben herkommt. Aber mit dieser Methode, wenn du einfach deinen Produktionsablauf, wenn du das mit einbaust, das ist überhaupt kein Problem, dann kannst du wirklich deine Leute auch schulen. Alle neuen Leute ist natürlich, löst mal ein Hühnchen in Perfektion aus. Wer kann das heutzutage? Das können noch 20% vielleicht, wenn überhaupt.
Also, ja, man muss es aktivieren, ja.
Also Luki Maurer hat ja auch erzählt, dass er alles verwertet, was am Tier dran ist.
Ist eine der langweiligsten, Geschichten, die ich kenne.
Wieso?
Nose to tail?
Ja, ja, weil es also in Meinung immer eine Selbstverständlichkeit ist. Also das ist eine Selbstverständlichkeit. Und du kommst an Grenzen und du musst manchmal Entscheidungen treffen. Also komplett nose to tail. Du wirst Teile aus der Speisekarte nose to tail machen. Wenn du es nicht machst, wirst du Restriktionen in deinem Restaurant haben und die sind gerade unter dem Marktdruck heutzutage nicht per se auszuschließen. Soll heißen,
unter dem was?
Ich habe eine Grillkarte.
Ja.
So, im Grill, Kurzgrillfleisch, ohne das jetzt vor zu Vide zu garen oder ähnlichem, sind zwei Main Cuts, die wir haben. Das ist das Rinderfilet, das ist, was die Leute gerne essen, was ich persönlich relativ langweilig finde, weil es eben zwar Fleisch, aber kein richtiger Genuss ist.
Von ja, der du kannst nichts falsch machen, glaube ich. Ne?
Mein Favorite ist halt das Entrecot.
Du kannst mit allem was falsch machen.
Nee, als Gast, der es bestellt.
Ja, ja. Mein Favorite ist nach wie vor immer das Entrecot, weil es ist Fleisch-Fettmischung im tollen Verhältnis, bisschen Sehne, auf der man rumbeißen kann, aber es ist insgesamt für mich ganz geil. Jetzt hat dieses Rindviech, muss man an der Stelle mal sagen, gar nicht so viel davon. So, hat ja nur, keine Ahnung, 3-4 Kilo Rinderfilet pro Seite irgendwie, wenn du die großen Dinger hast. Ansonsten bist du bei 2-3er mit Kopf und Spitze. Dann hast du, was hast du wirklich so Entrecot? Was sind das, 4-6 Kilo? Ein bisschen mehr, ne? 4-6, also richtiges Ribeye.
Also kommt immer auf die Größe, ja, die Ferse hast du natürlich weniger, ja, wie beim Jungpullen. Aber
dann hast du noch mal 200 Kilo anderes Fleisch. So, und wenn du jetzt diese 200 Kilo verkaufen willst, und ich arbeite mit dem Deckungsbeitrag in der Bullerei. Das bedeutet, ich habe eine Raumgrenze, ich kann nur eine bestimmte Menge an Gästen servieren und entweder mache ich eben den Preis niedrig, und das mache ich, also der ist verhältnismäßig niedrig für das, was wir anbieten. Dafür halt eine große Bandbreite, oder aber ich ziehe den Preis hoch und kann dann eben auch dieses Nose-to-Tail machen, also komplett. Aber so viel Gulasch kann ich gar nicht mehr kochen und so viel Hackbällchen und so viel. Die Leute sind auch nicht bereit, für einen Hackbraten dasselbe Geld auszugeben wie für ein Rinderfilet. Obwohl es vielleicht sogar viel teurer ist, weil ich ja sehr viel mehr Arbeit da hineinstecken muss. Das, was Stefan gerade erzählt hat, auslösen, füllen etc. Am Ende des Tages ist es für die Leute ein Hühnchenflügel. Und wenn wir dann nicht tricksen und clever und smart sind, ich sag mal, so ein Produkt wie eine kreative Zutat reinpacken oder eine Edelzutat,
den Trüffel. Die Garnele rein, ne?
Danke, das meine ich. Das wäre jetzt fast meine Vermutung gewesen, dass man dann sagt, komm, dann packen wir eine Garnele rein, dann ist das kreativ und schon hat es eine größere Wertigkeit. Aber auch da gibt es halt Grenzen. Und ich finde einfach, es sollte die Grundvoraussetzung eines Koches sein, einer jeden Gastronomie Tiere komplett zu verarbeiten. Es wird immer Schwierigkeiten geben, das 100% zu machen. Und die meisten Konzepte, die ich kenne, die Nose-to-Tail anbieten, machen teilweise Nose-to-Tail, aber nicht auf der ganzen Karte.
Ist auch schwierig. Ich meine, so ein Tier hat ja auch Innereien. Wer ist denn es heute noch? Die wenigsten Leute, ne?
Das stimmt nicht übrigens. Da Innereien ist ein faszinierendes Thema bei uns auf der Speisekarte.
Ich bin chunky.
Nennt mir mal drei Innereien, die du auf die Karte packen würdest, Tim.
Bäuscherl.
Bitte?
Bäuscherl.
Ist?
Lunge.
Aha. Lünger, ja.
Leber ist ein gängiges Ding, das geht immer. Und ich bin
gebraten oder?
Ja. Ich bin ein großer Fan von Nieren.
Von Nieren.
Ich mag Nieren gerne.
Stefan?
Ja, also ich gehe da schon ein bisschen mehr.
Herz gemacht, ist geil. Also ist keine klassische Innerei, aber Herz ist Mörder.
Ja, rosa gebratenes Herz zum Beispiel, irre. Sensationell. Dann Kutteln in allen Varianten.
Also Kutteln.
Gebackenes Hirn, ja, saure Milz. Und dann, was ich halt auch liebe, sind gebackene Därme zum Beispiel.
Ja. Aber kann man...
Danach stellt jemand gerne mal eine Rosette.
Ja, okay, aber kann man ja auch jeden verstehen, der das auf der Karte liest, dass ihm oder ihr eventuell so ein bisschen bei einem gebackenen Hirn der Geschmack vergeht?
Ich sag mal so, die meisten davon, die es nicht essen, essen gerne Currywurst. Und das ist auch ein Produkt, wo mal was anderes drin war als die Wurst. Weißt du mal? Oder es war Wurst drin, aber andere Wurst halt. Also ich glaube, das ist immer eine Frage der eigenen Vorstellungskraft. So, das meiste, wir hatten mal ein Gericht bei uns auf der Karte Lammzunge und wir haben es Rostbeef genannt.
Geil.
Beim Servieren. Weil wir haben immer gesagt Rostbeef.
Und das ist erlaubt? Das ist erlaubt?
Beim Servieren. Überraschungs-
Wenn dir eine blöd
will. Und danach sind wir hingegangen, hat es geschmeckt, ja, es war Zunge. So. Und das war so ein bisschen, weil das ist manchmal wirklich krass. Aber das ist ein Spiel. Ne?
Das war zum Beispiel immer eine Sache, wenn wir Leute in Meersburg an wirklich Sachen gewöhnen wollten, die halt öfter zum Essen kamen, dann gab es immer ein armes Göll, irgendwas Schräges halt und der Keller hat nichts gesagt, gleich wieder abgehauen. Und klar, Teller war lecker. War ja lecker. Was war denn das? Und es war halt nachher, keine Ahnung, irgendwas Fieses. Ne?
Finde ich übrigens generell eine viel schönere Idee. Ich verstehe immer nicht, warum derzeit den Leuten vorgesagt wird, was sie essen. Warum können sie nicht erstmal essen und nachher wird es erzählt?
Damit, weil dann werde ich euch mal sehen, wenn ihr eine Klage kriegt bei Allergikern. Die irgendwas.
Na ja, gut, das ist
ein Riesenthema.
Also, es kann doch sein, dass
wenn du eine Allergie hast, dann melde das doch bitte an. Dann werden wir doch darauf Rücksicht nehmen.
Ja, okay. Aber warum macht ihr es dann nicht einfach?
Also beim Reservieren zu sagen, ich habe eine Unverträglichkeit oder ich mag das nicht, das wird für die Küche wirklich wesentlich einfacher machen. Wie wenn alle fünf Minuten einer kommt, ach, das mag ich nicht, das kann ich nicht und da habe ich eine Unverträglichkeit, ich darf das nicht. Weil wir sind ja keine Ärzte, Entschuldigung, und keine Arzthelfer. Ja, also wer vollgepackt ist mit Allergien und vorher nicht anruft, der soll daheim bleiben, Punkt.
Soweit würde ich nicht gehen, weil manchmal gibt es auch einen spontanen Versuch, aber grundsätzlich hilft es uns, einen besseren Job abzuliefern, wenn wir Informationen haben. Weil Kochen lässt sich nicht in zwei Minuten immer zusammenkloppen. Zu deiner wirklich unfassbar dämlichen Frage, warum macht ihr es nicht einfach? Weil wir uns gerade drüber unterhalten. Während wir uns jetzt unterhalten haben, ist doch die Idee gerade sozusagen erst entstanden, dass man das vielleicht wirklich mal machen sollte. Dass man wirklich so, ich persönlich mag das nicht, wenn man mir vorher erzählt, 20 Minuten erzählt, was ich auf dem Teller habe, sondern ich möchte einfach erstmal essen. Und wenn ich eine Frage habe, stelle ich eine Frage. Ich glaube, dass ich sogar wacher schmecke und nicht einen vorgefertigten Geschmack aufnehme. Das ist halt dann aber ein bisschen was da. Ist ein sehr mutiger Schritt, wenn du ihm nicht erklärst, was es ist, weil ich dich nicht beeinflussen kann.
Okay, was aber?
Essen hat was mit jedes Essen auf der Welt, was du zu dir nimmst, was du schmeckst, ist ich in meinen Augen, jetzt Prozente kann ich kaum sagen, zu 70%, das ist sehr viel, aber ich gehe mal hoch ran, schon fertig geschmeckt, bevor du es im Mund hast.
Weil du es kennst.
Nö, Atmosphäre, Situation, drumherum. Die gegrillte doch gerade.
Das Essen selber ist wirklich nur noch ein Fünftel.
Ja, also das Bild, wie ich anrichte, der Teller, der Tisch, die Atmosphäre, der Service.
Entertainment.
Dein Tischnachbar, die Lautstärke der Musik. Also das ist ganz
Licht, offen. Alles.
Wenn Leute sich beschweren bei uns, habe ich einen ganz guten Antennen dafür, wo ich sage, okay, das Essen ist ernsthaft das Problem, weil dann reagiere ich sofort. Oder wo ich denke, ja, wir haben irgendwas nicht abgerufen, wir konnten irgendwas nicht platzieren, was aber vonnöten ist. Deshalb mache ich so ungern Gastkochen. Ich mache bei Luki eins, weil das ist wie Familie, da schaffe ich diese emotionale Atmosphäre weiterzutreffen. Aber mein Essen, was ich wirklich selber kochen würde, einfach nur in ein anderes Ambiente getragen, funktioniert schon nicht mehr so dolle.
Stimmt.
Also
stimmt.
Für mich nicht.
Schwierig. Du, das ist wie wenn du im Urlaub irgendwo einen tollen Wein in eine tolle Atmosphäre trinkst genau und da nimmst du ihn mit nach Haus und dann sagst du, was ist das für eine Blöre?
Das haben wir ganz oft bei Kitchen, dass ich wirklich so denke, was soll der Scheiß hier vor mir gerade? Weil diese Box stellt dir auf neutral. Keine Speisekarte, keine Person dahinter, kein Ambiente des Restaurants, keine Erzählung. Und dann probierst du das und denkst so, boah, was könnte die Geschichte dahinter sein? Einiges Essen, also es gibt Essen, das erzählt es sofort. Und dann gibt es manchmal, gerade in diesen gehobenen Segmenten, Essen, wo ich nicht ganz genau verstehe, was dieser Teller mir gerade erzählen soll. Jetzt sitze ich im Restaurant, jetzt habe ich die Speisekarte, jetzt lese ich alle kleinen Mikrozutaten, die da drauf sind und sehe auch noch Nose to Tail und Nachhaltigkeit regional gebunse. Und dann macht das vielleicht Sinn, dann ist das Bild anders. Mhm. Und dann nehme ich es anders wahr. Deshalb pöbel ich relativ häufig, wenn ich die Kiste kriege. Bei mir fehlt da dieser Mensch dahinter, mir fehlt
ja, die Geschichte. Ja, oder ich meine, jetzt haben wir, du warst schon länger nicht mehr dabei, jetzt wenn wir zum Beispiel den Junge Wilde Award bei Rolling Pin haben. Ja.
Und was ist das, was steckt hinter dem Jungen Wilden Award?
Ich sag mal, wir haben ja damals wirklich die Jungen Wilden ins Leben gerufen vor vielen, 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 vielen Jahren. Aber wir waren einfach zu blöd, das wirklich zu leben und wirklich auf den Punkt zu bringen und wirklich daraus was zu machen. Weil jeder natürlich sich selber der Nächste war, sein eigenes Süppchen gekocht hat. Aber ich möchte da nicht so sehr in die Tiefe gehen. Auf jeden Fall, es hat nicht funktioniert mit den Jungen Wilden. Und Rolling Pin, der Jürgen Pichler, hat einfach dieses Thema aufgegriffen und hat da einen Award draus gemacht. Und ich bin so quasi der Großvater der Jungen Wilden.
Der Senior.
Eigentlich Otto Koch, ne? Eigentlich Otto Koch, der hat wirklich wahnsinnig viel mit den Jungen Wilden damals gemacht.
Die beste Geschichte von Otto Koch. Kannst du den Satz merken? Otto Koch hat mal im Fernsehen gekocht mit der Herzog, ne? Mit der Gattin von der Präsidentin. Und ich dachte immer, was ist denn das für eine arrogante Schnepfe, weil sie immer gesagt hat, Herr Koch, können Sie mir mal bitte den Essig reichen?
Herr Koch.
So, ich dachte, kannst du dir nicht mal den Namen merken oder was?
Also, Entschuldigung. Otto ist für mich wirklich einer der ganz, ganz Großen. Und ich hab vom Otto wahnsinnig viel gelernt. Wir haben neulich bei mir zu Hause gekocht, das erzähle ich aber nachher. Und wirklich ganz, ganz alte Schule, der kurze Fond. Das wissen 99,999% aller Köche überhaupt nicht, was das bedeutet. Können wir gleich nochmal drauf kommen, was einfach dieses Thema Wertschätzung bedeutet. Auf jeden Fall hat Jürgen Pichler diesen Award aufgegriffen und da kann man sich eben bewerben. Es gibt einen Warenkorb und natürlich mit Sponsoren dahinter, Logo, irgendwo muss das herkommen. Und dann haben wirklich sich junge Köche bis 30, glaube ich, haben sich da beworben. Aus Österreich, Schweiz, Deutschland und wirklich von den Top-Restaurants, die sind nachher meistens übrig geblieben. Kleinere, schade, eigentlich weniger. Und dann gab es eben den Wettbewerb mit Viertelfinale, Halbfinale, Finale und so weiter. Und dann gab es halt den Jungen Wilden. Und den gibt es jetzt seit 15 Jahren, 16 Jahren.
Ist das schon so lange?
Genau.
Ja?
Ja, ja.
Okay.
Schon lange. Und das ist einfach eine tolle Geschichte. Und was ich eigentlich sagen wollte, das hat natürlich verschiedene Zyklen, wie man eben da draußen in Restaurants gekocht hat. Von Tipfelscheißerei und Schäumchen, Gelchen und talala. Manchmal hast du nur ein bisschen Brei und ein bisschen Schaum im Mund, aber was du gegessen hast, weißt du nicht. Dann gehst du mit dem Löffel da drüben, 25 verschiedene Komponenten und denkst, irgendwas war geil, aber ich weiß nicht, was es war. Mhm. Ja. Und das hast du eben ganz, ganz viel gehabt da draußen. Und das ist jetzt auch eine Küche, wo ich jetzt nichts mit anfangen kann. Gar nichts. Ich habe lieber nur 3 bis 5 Zutaten und alle wirklich sprechen für sich selber. Das finde ich halt geil.
Ich finde alle Küchen geil. Mir macht das echt Spaß. Also es gibt ja zum Beispiel Toru Nakamura, der kocht relativ oder hat früher gekocht. Einmal sein Umstandsmenü, wie ich es immer genannt habe, und einmal das Straight Menü. Ich weiß nicht genau, wie er es genannt hat.
Das Umstandsmenü?
Ja, nein, das Umstand, also umständliche Menü. Da waren 14 bis 25 sichtbare Einzelkomponenten auf dem Teller. Innerhalb dieser Einzelkomponenten waren Zubereitungen drin. Also da kannst du sagen, da ist pro Teller waren da 50 Produkte drin. So. Und das war mir zu komplex, zu kompliziert. Und ich fand seine eigentliche Magie, die er hatte, hat er in so eine Art Carte Blanche-Menü oder so ähnlich gemacht. Und da hat er einen Ticken straighter, ein bisschen sauberer, ein bisschen reduzierter gekocht.
Klar, das fand ich klarer,
habe ich mehr wahrgenommen. Aber der Genuss ist in beiden. Wir haben hier ein Restaurant gehabt, ich weiß nicht, ob es gerade noch existent ist, Trüffelschwein. Auch jemand, der hat die Teller komplett überladen. Aber es war trotzdem immer geil, es war trotzdem gut. Und ich würde da keinen Wettbewerb machen. Ich habe auch eine Affinität zu den einfachen Dingen, weil das könnte was mit meinem kulinarischen Intellekt zu tun haben. Das ab einer gewissen Ebene kann ich es nicht mehr wahrnehmen, kann ich es nicht mehr schmecken. Und deshalb mag ich das lieber, 2 simple Dinge einfach so auf den Punkt zu machen, dass an die du dich ewig erinnern kannst.
So wie die Geschichte, dein Tartar mit den Garnelen und eine Handvoll Dill. Ja. Hammer. Mhm. Hammer, Hammer, Hammer.
Sag mal, wenn du jetzt, du konsultest ja noch, ne? Bist du der Meinung, also weil es werden ja jetzt ja, wenn Gastro-Leute auch zuhören, gibt es Punkte, wo du sagst, da kann man vieles, vieles verhindern? Oder bist du jemand, wenn jemand so einen Ratschlag braucht, dass du auch sagst, nee, das Ding ist durch?
Also ich sag mal, ich bin jemand, der sagt, geht nicht, gibt's nicht. Ne? Also man müsste sich das wirklich angucken im Detail und du bist halt auch manchmal...
Als Beispiel den Landgasthof. Wenn jetzt ein Landgasthof ist, drei Leute, ich sag mal, der eine davon eher mittelmäßig ausgebildet. Wenn du dem kommst mit, du musst das Hühnchen komplett verwerten, dann sagt der Digga, ich muss auch den Garten fegen, den Parkplatz sauber machen, die Toiletten putzen. Ich
ganz anderer Ansatz.
Also, verstehst du, was ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst. Zum Beispiel, als wir die Kochprofis damals gemacht haben, mein allererster Dreh, mit dem, ich habe mit vielen Leuten heute noch Kontakt und einer war, der hat mich angerufen, ich muss Insolvenz anmelden. Und dann bin ich da hingefahren und dann sage ich, was los? Und dann hat er mir das genau geschildert, wieso, weshalb, warum.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, pass auf, wir machen jetzt einfach was. Na, also angefangen von einem Schild, wo außen wirklich 1,50 Meter auf 6 Meter, wo einfach Bratkartoffeln draufsteht.
Ja.
Ruckzuck laufen dir die Bude ein. Dann haben wir jeden Tag ein Thema gemacht. Zum Beispiel Gambas mit 3 verschiedenen Tipps zum selber polen, so viel wie du haben möchtest. Dann das Thema Schnitzel, 3 verschiedene Varianten. Dann das Thema, du weißt, was ich meine. Immer, die Leute wissen ganz genau, für was sie sich einbuchen können. Und das, was du an dem Abend kriegst, ist einfach genial. Der hat 2-3 Belegungen abend gemacht, das Ding ist durch die Decke gegangen. Mhm. Also nichts Insolvenz, sondern einfach manchmal muss jetzt, man einfach jetzt überlegen,
der, jetzt ist der was Tipp, mache ja, jetzt ich. Jetzt ist der Tipp da und jetzt funktioniert der nicht. Was dann?
Bitte?
Jetzt ist der Tipp gemacht worden und jetzt funktioniert das nicht. Das hat mich ja bei Rach immer genervt oder auch hier auch bei Frank. Wenn die das gemacht haben und Frank dann
ist Rosin.
Rosin, dann haben sie so nach rückblickend darauf zurückgeguckt, ne? Und dann gab es ja auch diverse Läden, die geschlossen worden sind. Und die einzige Aussage war dann ja, wenn du dich nicht an die Anweisung hältst, dann gehst du halt, dann brauche ich auch. Verstehst du, was ich meine?
Ja, das ist ja Bullshit.
Es ist doch so komplex, dieses Thema Gastronomie. Und ich fand das damals relativ oft anmaßend. Weil bei manchen in einer harten Krise. So, ihr Lebenswerk, was über eine Konstanz irgendwie mit einem Umfeld runter nicht gewirtschaftet worden ist, sondern wirtschaftlich den Bach runtergegangen ist, da muss ich hinzustellen und andere, weil also ich habe auch Scampis zum selber polen mit 3 Dips auf der Karte gehabt. Habe ich nie ein einziges Mal verkauft.
Der hat 3 Belegungen abgefahren.
Ne? Ja, aber ich merke, egal,
ich finde, man muss es wirklich angucken. Wo bin ich? Was macht meine Konkurrenz? Welche Menschen leben da? Was erwarten die von mir? Was habe ich für ein Einzugsgebiet? Ist es eine Urlaubsgegend und so weiter und so fort? Und damals, als wir die erste Staffel gemacht haben mit den Kochprofis, haben wir ja wirklich richtig Erfolg. Da gab es ja nur dieses Format.
Ja.
Dann gab es ja ein paar Jahre später, gab es ja 5 gleiche Formate, wie das halt immer so ist in Deutschland. Fakt ist auf jeden Fall, ich habe die da an die Hand genommen, meistens off-Kamera, und habe gesagt, dein Leben, dein Aushängeschild, deine Visitenkarte. Nenn mir einen einzigen Grund, warum ich da reingehen soll. Mhm.
Das wissen ganz oft Leute nicht. Es ist ähnlich, spreche ich das auch mit Kollegen oder Mitarbeitern, die sich selbstständig machen wollen oder auch Mitarbeitern, wo ich dann frage, was ist denn für dich eigentlich die Bollerei? Und ich gehe meinen Leuten so auf den Sack, gerade beim Kartenschreiben, weil ich sage, stell dir vor, du stehst an der Bar in der Diskothek und du lernst ein Mädchen oder einen Mann kennen. Und jetzt sollst du sagen, was du beruflich machst. Und dann sage ich, ich koche. Und ich sage, ja, super spannende Geschichte, gibt es ungefähr 50.000 von. Kochst du irgendwas Besonderes? Was ist es? Wofür stehst du? Was ist deine Idee? Was möchtest du bei mir als Erinnerung hervorrufen? Und dann kommt oft so der Satz, ja, ich koche saisonal und frisch und kreativ. Meine ich.
Und was würdest du sagen, das italienische Wirtshaus?
Ich sag, die ist die Pizzeria ohne Pizza oder ein modernes Wirtshaus.
Und das ist sexier?
Ja, finde ich schon.
Okay, weil es eine Welt aufmacht und jeder weiß, wie das schmeckt.
Wieder die Italiener um die Ecke. Du sagst kein Wort aus über die Qualität oder
und Sachen, du würdest damit ja nicht quasi einen auf dicke Hose machen, ne?
Nein, Wirtshaus deutet an eine Preispolitik. Genau. Wirtshaus deutet an eine Form der Gemütlichkeit. Wirtshaus deutet an eine Form von Bodenständigkeit.
Und Menschen kommen zusammen.
Ja. Und zeitgemäß Modernes ist einfach, okay, wir erlauben uns auch den einen oder anderen kreativen Ausrutscher.
Wie beschreibst du, was du machst?
Was ich mache?
Ja, also so an der Disco, an der eben angesprochenen Bar in der Disco, um jemanden zu beeindrucken?
Ja, also ich sag mal, mein Job ist es einfach, Menschen mit dem zu begeistern, was sie haben möchten. Und deswegen einfach auch eine knappe Karte, aber wirklich für jeden was dabei. Und das finde ich halt ganz, ganz wichtig. Und für mich steht halt auch wirklich die Kommunikation untereinander
im Mittelpunkt. Was mir in Lehmbach zum Beispiel gemacht habe, einen Tisch, der war 15 Meter lang, da konntest du dich dran stellen oder dran setzen und du bist einfach dazugegangen. Man ist einfach dran, kam ins Gespräch und dann, was zum Essen brauchst, eine Karte oder so, mal einfach was hinstellen. Und das war einfach genial, das haben die Leute geliebt.
Und es hat funktioniert?
Das hat funktioniert. Also in München funktioniert viel, ich meine in Hamburg funktioniert auch viel. Aber wir sprechen ja jetzt zum Beispiel von Landgasthof, da ist es natürlich wesentlich schwieriger. Und da musst du einfach gucken, dass du genau weißt, was du möchtest. Ja. Und mit deiner Idee die Menschen abholst und begeisterst. Und das, du musst das Rad nicht neu erfinden. Du musst jetzt, du musst gar nichts. Du musst einfach nur den Leuten das geben, was sie haben wollen und dann wirklich mit dem Gewissen der Kick.
Wenn ich jetzt eine neue Küche aufmache, ich mache ein neues Restaurant, von viele junge Leute wollen sich jetzt trotzdem in die Selbstständigkeit wagen, was ich ja sehr gut finde. Was wäre der Fehler, alt zu denken und was ist sinnvoll, womit sollen die sich beschäftigen? Vor der Kreativität, vor dem eigentlichen Angebot, also praktisch eine Ausübung des Ladens.
Also erstmal wirklich einen vernünftigen Businessplan aufstellen, das ist wirklich das A und O. Ja. Die richtigen Leute ranholen, die einen auch wirklich fachkundig beraten. Hm? Dann wirklich auch alles von Anfang an, ich würde mir dann wirklich die Fieslinge, die dann reinkommen von Gewerbeaufsicht und so weiter, im Vorfeld reinholen und mir die Sachen absegeln lassen. Weil wenn du nämlich dabei bist, die Maschinerie hochzufahren, mit deiner Begeisterung, mit deinem Team, alle ziehen am gleichen Strang und du sprichst dein Publikum an und da kommt ständig einer und haut dir einen Knüppel zwischen die Beine, das bringt gar nichts. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich selber treu zu bleiben, nicht zu speziell zu werden, wenn ihr zum Beispiel jetzt die nordische Küche, toll, aber das interessiert keinen Menschen, das interessiert niemand. Du brauchst wirklich Lieblingsgerichte der Menschen auf deine Art und Weise auf den Punkt gebracht und so kannst du abholen. Und alles drumherum?
Meine Frage ging eher so ein bisschen dahin, wo wird die Küche, wo wird der Ablauf, wo wird das System der Gastronomie in einer inhabergeführten Gastronomie in 10 Jahren sein?
Es wird alles mit System versehen sein.
Was meint ihr mit System?
Ganz einfach.
Als Beispiel, als ich gelernt habe, habe ich schon erwähnt, 35 Köche in der Küche. Als ich gegangen bin, 16 Köche in der Küche. Gleiche Outlets, gleiche Menge der Gäste. Das System war dann Teil Convenience. So, und wir werden alle in eine Phase reinkommen, und das spüren wir jetzt ja sehr, sehr deutlich auch, alle, also egal mit wem ich gerade rede, dass der Faktor Mitarbeiter schwieriger wird. Nicht der Mitarbeiter wird schwieriger, sondern einfach diese Dauerversorgung mit Mitarbeitern, also dass sich 200 Leute auf eine Stelle beworben haben, ist, glaube ich, sehr lange her. Oder
genau.
Also musst du ein Konzept entwickeln, wie du das machst. Und da frage ich jetzt, ich glaube ja zum Beispiel, dass wenn du nicht in der Spitze arbeitest, also in der Spitze des Interesses, ist die klassische französische Soßenkocherei vorbei.
Kannst du vergessen. Das kannst du vergessen, weil es einfach viel zu lange dauert weil du keine Fachleute mehr kriegst. Wir können es vergessen. Wir können nicht mehr auf Fachleute zählen. Und das meine ich mit Systeme, wo du angelernte Leute wirklich dahin bringen kannst, in kürzester Zeit, dass die 100 Punkte von 100 möglichen und Perfektion auf das Gericht bringen. Ich sage jetzt einfach mal, für mich gibt es Sous-Vide nicht, das ist bei mir verboten. Ja? Aus verschiedensten Gründen, ob das jetzt der Müll ist oder. Das ist auch völlig unwichtig.
Gibt's jetzt mit
es gibt viel einfachere Methoden, das zu machen, nämlich aktivieren. Du aktivierst dein Zeug. Ja? Alles, was aus Wasser...
Erklärt dir bitte aktivieren, wissen wir, aber aktivieren...
Du musst dir vorstellen,
da hat der Tim keine Ahnung. Doch, habe ich, weil da musst du mal Kitchen gucken. Jedes Mal, wenn ich Röstgemüse ansetze, da mache ich Zucker, Salz ran und ich sage, das hat mir mein Freund Stefan Marquardt erklärt, das ist das Konzept des Aktivierens.
Also pass auf.
Ist das smart?
Ja, es ist wahr.
Ich bin trotzdem den Begriff kacke.
Pass auf, es liegt da dran.
Erklärst du das aktivieren?
Ja, genau. Was haben uns unsere Großmütter gepredigt? Kind, an jedes salzige Essen eine Prise Zucker, damit das Ganze rund wird. Deswegen besteht der Aktivator auf 5 Teilen Salz und 1 Teil Zucker.
Und bei mir ist
welche Zucker, welches Salz, das lassen wir jetzt einfach mal weg. Und dann müssen wir uns weiterhin vorstellen, lach doch nur weiter.
Im Schnitzelbräter kommt gerade die 5 Regeln des Aktivierens.
Alle Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, bestehen ja aus Wasser.
Und wenn ich die vorher, egal vor welchem Prozess, egal was ich anwende, nicht aktiviere, nach egal welchem Garprozess, bringe ich keinen Geschmack mehr rein. Deswegen schmecken viele Dinge außen total lecker und innen drin eben nach Wasser. Besteht ja aus Wasser. Und deswegen das Aktivieren. Salz macht das freie Wasser salzig und Zucker hebt den Eigengeschmack aufs Vielfache.
Mhm. Geil, oder? Plus, dass du beim Karamellisieren mit der eigenen Süße sehr viel mehr Geschmack
hätte. Ja, zum Beispiel jedes gebratene Gemüse ist unter einer Minute möglich. Das ist auch geil. Es gibt kein Blanchieren mehr, es gibt kein Abschrecken mehr. Das fällt alles flach, weil Aktivieren von Gemüse bedeutet, das dauert 3 Sekunden und das bedeutet, dass 75% des gesamten Garprozesses damit abgeschlossen ist und dadurch brauchst du nur noch ein Viertel der Zeit zum Garen. Dadurch bleibt logischerweise viel ernährungstechnisch Wichtiges zum Großteil erhalten. Punkt.
So, stell dir mal vor, du hast jetzt Stefan Marquardt in der Disco kennengelernt, er labert dich voll. Da ziehst du noch den Schlubber bis unter die Achseln wieder hoch. So, alter Freak.
Es kommt drauf an, ob er vom bisher aus der Gastronomie.
Aber
dem das wichtig ist, dann.
Aber gut, ja. ihr seid ja offensichtlich so ein bisschen unterschiedlich in euren Herangehensweisen, aber trotzdem.
Ich mach das doch.
Aber trotzdem in der Art und Weise, wie ihr es an der Bar, in der wie Diskothek. Kommen, so. Und ihr eint euch dann ja trotzdem in der Geschichte eures Erfolges.
Ja.
Würdet ihr beide sagen, dass ihr Role Model Qualitäten habt? Also könnt ihr aus einem Koch einen Spitzenkoch machen? Beide?
Moment. Ich sag mal, ich mache lieber einen genialen Koch aus jemandem, der das nicht gelernt hat, weil Köche werden immer kreativ und wollen ihr eigenes Ding machen. Und das ist im Anfang, wenn der das Handwerk lernt, viel zu früh.
Ich hab einen Koch bei mir in der guten Botschaft, Alex Högner, und ein Talent durch und durch, ne? Ja. Aber auch mit einer gewissen Kreativität am Anfang gesegnet, die mich aber eher genervt hat. Also es hat nicht alles Sinn gemacht und mit dem arbeite ich jetzt seit über einem Jahr sehr intensiv zusammen. Und kann man sich ruhig mal bei ihm hier auf dem Instagram-Post angucken. Und der gerade kocht, das ist schon echt sexy. Das ist schon klar, reduziert, sauber. Und das, da glaube ich, dass ich ihn sozusagen ein bisschen mit geformt habe, obwohl ich ihm kochtechnisch gar nichts beibringen konnte. Mhm. Aber ich konnte ein bisschen Kochverständnis oder Essverständnis ein bisschen. Und da gibt es 2, 3 meiner Leute, die inzwischen in Deutschland aktiv sind, wo ich glaube, da war ich ein guter Coach. Nicht, was das Kochen angeht. Und also kein Schüler, sondern ich bin nur ein guter Coach. Tellersprache. Und wenn ich sehe, was die auf den Teller packen, ein bisschen sehe ich da manchmal mich.
Und nur deine Küche oder generell?
Was meinst du generell?
Dass ihr das Zeug hättet, generell Köche auf ein neues Level gehoben zu haben, weil ihr sie in welcher Art und Weise auch inspiriert habt, gecoacht habt.
Ja, ganz viel mit Sicherheit. Also, Stefan hat mich ja inspiriert. Stefan war ja, es gab damals, mein großes Vorbild war Marco Pierre White in London. Das war auch ein Enfant terrible. Der hat gefressen, gesoffen, gevögelt und hat wie ein Berserker gekocht. Super aggressiver Typ. Gordon Ramsay war damals sein Sous-Chef. Irgendwie so. Ich habe genau eine Dreiviertelstunde für ihn gearbeitet, weil er ein Dreckschwein war. Also einfach ein Arschloch. Aber der hatte mich inspiriert, weil der hat mir diese Welt des Kochens so mit Energie belegt. Und dann hatte ich Gennaro Contaldo, der mir die Liebe beim Kochen beigebracht hat. Dann gab es viele Techniker, die haben mich nicht interessiert. Die haben wenig Eindruck hinterlassen. Und dann gab es nochmal den Von Gerichten. Der hat mich das Kaufmännische, die Abläufe, das System sozusagen gelehrt. Und dann gab es halt Stefan. Und Stefan war für mich das deutsche Vorbild davon. Es gab die Leute, wo man gesagt hat, oh, die packen da ein bisschen mehr Dampf in die Hütte. Die haben mir einen Grund gegeben, auszusteigen aus einer bestimmten Form der Gastronomie, mehr an mich zu glauben, mehr das zu machen, was ich für richtig halte. Weil Stefan gesagt hat, es wird immer jemanden geben, der sich dafür interessiert, was du tust. Wir müssen nicht alle gleich gebürstet, stromlinienförmig dieser wunderbaren Berufung nachgehen des Kochens, sondern was du auch erzählt hast, es gehört ein Tattoo dazu, habe ich nicht, es gehört ein Piercing dazu, hatte ich nur in der Zunge. Aber es gehört am Ende des Tages eine Leidenschaft und Respekt und ein bisschen Handwerk dazu.
Ja, und auch, was ich wichtig finde, diesen gewissen Touch von Provokation. Ja, das ist ganz wichtig. Na, einfach dieses Aggressive.
Das ist, was du mit meinst, dass du unter der Gürtellinie kochst?
Ja, und auch die Musik und einfach diesen Flow da drin haben und auch wirklich mal Gerichte machen, die auf die Backen geben, aber die Versöhnung kommt dann auf den Teller, weil du hast dir ja was dabei gedacht. Ja? Und das finden die Gäste dann auch richtig geil. Du musst sie abholen. Ja?
Also was ist das dümmste Gericht, was du je gekocht hast? Sag nicht, habe ich nicht.
Rage Against the Scholle, Psycho Michael Spargeltolle. Das war
was?
Gaga. Also da haben wir dann einen
einen Kartoffelpranger gemacht und haben das? Dann... Bitte?
Was ist das?
Ja, wir haben halt so dicke Kartoffelscheiben gemacht und Kartoffelschrauben und haben dann einen Fisch dazwischen geklemmt und haben den dann die Schrauben durch den Fisch gedreht und haben dann irgendwie die Karotten, also wirklich ein total Gackergericht. Das war ja dann wirklich so schlimm im Lehmbach, weil wir hatten viele Kellner, die nur gebrochen Deutsch gesprochen haben und dann haben wir wirklich ein Lexikon hinten in die Karte reingemacht, was diese Titel der Gerichte eigentlich bedeuten. Zum Beispiel Riesen, Leckmuschel, shaved or not shaved mit Tittchen-Schlittchen und so ein Zeug halt. Ne? Tittchen-Schlittchen.
Ja, der Klassiker.
Und dann gepierst oder nicht gepierst und dann gab es eben shaved or not shaved. Da gab es nachher so ein, das was du auf der Bühne mal gemacht hast, da gab es noch so einen gesponnenen Zuckerbeeren auch dazu. Und also sehr provokant alles. Ne? Aha. Und wie gesagt, da gab es halt ein Lexikon und dann konnten die Leute auch was damit anfangen. Oder dann haben wir Dinge wirklich übertrieben, zum Beispiel ein Zitronenhühnchen, was wir dann serviert haben. Dann gab es halt das in einer Zitronensoße mit Zitronenscheiben unten drunter und Zitronentymian knusprig oben drauf. Dann ist der Kellner mit dem Flakon um den Tisch rumgelaufen, hat noch Zitronentuch, also völlig Gacker halt, ne? Und teilweise wirklich weit übers Ziel hinaus, gebe ich ja schon zu, ne?
Ja, geht doch.
Ja, aber doch.
Zwei Stunden habe ich für den Scheiß gebraucht jetzt.
Drüber berichten. Okay. Auch im Lehmbach zum Beispiel, wir hatten mal eine Party, eine Bondage-Party. Und da, ich meine, ich weiß nicht, was man machen muss, um übers Wochenende in den drei größten Zeitungen in München auf den Titel zu kommen. Ja?
Ich kann dir sagen, Bondage, ich habe was für Weißwurst, eine Köln-Wurst.
Ja, du, einfach Bondage und dann sind die ganzen Frauen, Caroline Reiber und wie sie alle heißen, auf die Barrikaden. Titel auf der TZ, Schlag ins Gesicht der Frauen. Das andere, die Sau von München. Und nur solche Schlagzeilen. Ich bin halt in Betrieb gegangen. Ich meine, ich bin
damit wegen des Bondage-Ding.
Ja, ja, ja.
Wobei Schlag ins Gesicht der Frauen ist ja eher SM dann schon wieder, ne?
Ja, also ich meine, die fanden es halt wirklich alle unterirdisch. Dabei war das eine tolle Party. Und vor allem die Frau, die das gemacht hat, das war eine professionelle, Bondage-Frau. Die wir dann wirklich toll dekoriert haben und eingerichtet haben. Und es war wirklich eine sehr ästhetische, tolle Party. Und was nachher die Presse draus gemacht hat, war einfach der Irrsinn.
Also wenn man euch so zuhört, dann geht ihr die Dinge auf der einen Seite zwar ein bisschen unterschiedlich an, aber ich habe das ja eben schon gesagt, vereint euch im Erfolg. Und ich habe das ja nicht umsonst gefragt. Ich habe hier einen Gruß an euch beide zugeschickt bekommen von einem Menschen, der sagt, dass er eigentlich, hört es euch selbst mal an.
Servus ihr Lieben, hier ist der Lucky Maurer und ich möchte euch jetzt eins mal sagen, ihr seid gerade bei Fiete Gastro, bei dem lieben Sebastian und ihr seid für mich die zwei wichtigsten Köche, Inspiratoren, Wegbereiter gewesen, überhaupt Stefan Marquardt, du hast mich damals als Jungspund in dein Team aufgenommen, ich konnte überhaupt nicht kochen, du hast mir die Freude am Kochen wieder gezeigt, du hast mir das Kochen gelernt und lieber Tim Melzer, du hast mich von Anfang an gefördert mit meinen Wagyu-Rindern, mit der Kocherei, hast mich bestärkt in dem, was ich mit dem Steu mache. Genauso Stefan, du auch, du hast immer gesagt, Luki, mach einfach, frag nicht lange, tu einfach das, auf was du Bock hast und verstell dich nicht. Und ja, Tim, du hast mir damals den ersten Wagyu-Ochsen abgekauft, seitdem sind viele, viele gefolgt. Du hast immer gesagt, Luki, das, was du machst, das ist super. Du hast mich zu Kitchen Impossible eingeladen. Du hast mich auf eine neue Ebene gebracht. Ihr zwei seid meine größten Vorbilder, ihr seid meine größten Mentoren und ganz viel von dem, was heute ist und was mein Business und meine Karriere ausmacht, habe ich euch zu verdanken. Und dafür bin ich euch unendlich dankbar, unendlich dankbar. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Zeit. Ich wäre gern bei euch. Ich würde wahrscheinlich noch ein, zwei, drei, vier mitsaufen. Und ich denke, dass ihr hinterher auch richtig Spaß habt, denn Fiete Gastro ist so geil. Erst quatscht mal 3 Stunden und dann säuft man noch 5 Stunden. Vielleicht macht ihr das nicht, aber ich würde es auf jeden Fall machen. Es ist schade, dass ich nicht dabei bin, aber lasst es krachen. Wie gesagt, ihr seid für mich die Größten und ich habe euch sehr, sehr viel zu verdanken. Ich habe euch eigentlich alles zu verdanken. Und deshalb Chapeau auf euch, auf die nächsten 100 Jahre. Und ich bin unglaublich glücklich und stolz, dass ich euch zwei meine Freunde nennen darf. Ne? Ihr seid die Besten und da haben sich jetzt wirklich drei richtig gute gefunden. Auch dir, lieber Sebastian, danke, dass ich nochmal zugeschaltet sein darf. Lasst es krachen. Ich liebe euch. Ich liebe euch von Herzen. Vielen, vielen Dank für alles. Euer Lucky Maurer.
Schön. Also,
oder?
Mentoring, das ist ein schönes Wort, weil Mentor, ich würde auch sagen, dass ich auch ein Mentor der Küchenbranche bin. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass man alles machen muss, was ich richtig für richtig halte oder sonst so. Aber mir macht es Spaß, diesen Kopf an Bewegung zu halten, mit anderen Ansätzen, mit anderen Möglichkeiten, immer verbindlich am Gast. Also das ist meine größte Leidenschaft. Das habe ich gestern, das hat meine Freude heute. Ich habe gestern einen Abend gehabt, Montagabend in der Bullerei und ich dachte, Digga, das ist perfekt heute. Das ist der Abend. Das ist so, das ist wie vor 12 Jahren oder wie so oft. Das sind so schöne Momente. Und wenn man den Blick halt nicht verliert. Ich glaube, dass jeder Koch, der für irgendwas steht, eine Art Mentoring für die Küchenszene ist. Sei es ein Raue, sei es ein Stefan, sei es ein Ralf Zachel, der damit sehr viel gemacht hat, also wahnsinnig viel. Der hatte nie die starke outgoing Personality wie jetzt unser eins, ne? Also von der großen Fresse her. Ralf ist ein unfassbar bescheidener Mensch, aber auch ein unfassbar kreativer und sehr, sehr guter Koch. Ein sehr guter Koch. Also läuft eigentlich in der Wahrnehmung weit unter seinen eigentlichen Können, in meinen Augen. Wir sind lustigerweise, Ralf und ich werden nie Freunde, aber jedes Mal denken wir so, warum werden wir eigentlich keine Freunde? Weil wir könnten Freunde werden, aber irgendwas ist da immer bei uns. Wir sind halt so vom Typus her sehr, sehr unterschiedlich. Und ich fand mal einen Satz, es gab mal eine Diskussion, da hat Christian Bau was Schlaues gesagt, ist dafür sehr geköpft worden oder hat auf jeden Fall einen Shitstorm dafür kassiert und ich muss sagen, so schlimm fand ich das gar nicht. Christian Bau hat mal gesagt, wenn Tim Mälzer der beste Koch in Deutschland sein sollte, weil das glauben einige Deutsche, aber es haben auch einige Leute das über Biolek gedacht, das ist genauso, als wenn Dieter Bohlen der beste Musiker Deutschlands wäre. Und damit hat er natürlich eine These aufgestellt. Er hat sich darüber beklagt, dass die Hochküche nicht genug Wahrnehmung in Deutschland hat. Wo ich sage, naja, die Hochküche ist auch nicht für viele Menschen in Deutschland gemacht. Sie ist halt für eine Spitze gemacht.
1%.
Deshalb bin ich nun mal einer der bekanntesten Köche. Und einige Leute glauben auch ernsthaft, ich bin einer der besten Köche. Das möchte ich auch nicht widersprechen. Aber es ist natürlich Quatsch. Und wenn ich das weiß und wenn ich zurückgucke, und das, ich bin oft so drei Dinge ein bisschen stolz. Auf das, was ich gemacht habe. Meine erste Selbstständigkeit, das Weiße Haus. Leck mich am Arsch, war das ein geiler Laden. Also wurde scratch on. Da war ich extrem fleißig, energiegeladen, kreativ und musste alles selber machen, weil ich kein Geld hatte. Dann ist es die Bollerei, dass ich mir das nur mal angetan habe. In dieser Größenordnung, ein Laden an der Stelle, mit dem Aufwand, mit der ganzen...
Und Dauerbrenner bis heute.
Bis heute, nach wie vor. Und ein bisschen, dass ich ein bisschen dazu beigetragen habe, dass Deutschland auch kocht. Dass ich ein bisschen einer der bin, dass ich ein bisschen ein der Max Scherzinger bin, ein bisschen ein wie heißt er, unser erster Fernsehkoch, hilf mir ganz schnell, stehe ich gerade auf dem Schlauch.
Max Inzinger.
Nee, der Max Inzinger, den meine ich eigentlich. Ja, den meine ich eigentlich.
Larfer?
Ich bin auch ein Larfer ein bisschen und ich finde das schön, dass wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ey, dein Gericht, was du mal gezeigt hast im Fernsehen, das kochen wir so oft. Ich kriege relativ viel Post, wo Leute sagen, ich habe das immer gekocht. Und jetzt haben wir das Rezept verloren. Dann denke ich immer so, ihr braucht kein Rezept. Macht's einfach.
Genau. Also,
aber wenn ich den Leuten die Sicherheit gebe, dass sie kochen, und das ist das einzig Positive am Thermomix, neben der guten Mixfunktion, dass Leute glauben, mit dem Kackgerät kochen zu können.
Ja.
So, das ist totaler Quatsch.
Also nochmal drauf, sie kommt das Mentor sein, das wirklich, also wenn man wirklich diesen Ruf hat, also wie Luki jetzt sagt, da gibt es ja wirklich noch viele. Und das ist wirklich eine ganz große Zufriedenheit in mir, in dir mit Sicherheit auch, das hört man. Und das Thema, es sind nur wenige Dinge, was man den Leuten mitgeben kann. Ob die so kochen, ist völlig uninteressant. Aber glaub nicht an uns, sondern glaub an dich. Ja. Glaub einfach an dich selber, wie es die Toten Hosen schon gesagt haben. Glaub nicht an uns, sondern glaubt an euch selbst. Und das nächste Thema ist halt einfach, dass sie nach so langsam ihren Weg finden. Ja, einfach. Und ob ihr es glaubt oder nicht, heute bin ich derjenige, der den Lucky um Rat fragt. Mhm. Weil der Lucky geht mit allem, was er tut, gerade so durch die Decke.
Ja.
Er hat ähnlich wie du wirklich ein Händchen dafür, Ideen, die er hat, die er ausgebildet hat, umzusetzen. Mhm. Die Leute folgen ihm, die Leute glauben ihm und da geht mir das Herz auf. Ich kriege da Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Da freue ich mich so dermaßen, wenn jemand mit seiner Idee, mit seinen Dingen, die er tut, Erfolg hat. Und du hast einen kleinen Beitrag dazu geleistet.
Ja, was Schöneres gibt es.
Und das passiert oder ist das euer Anspruch und ihr sagt, Cool, dass es geklappt
hat. Das ist mein Anspruch an die Mitarbeiter. Ich erfülle es nicht immer, weil man auch selber oft im Hamsterrad steckt. Ich habe jetzt gerade einen Fall, wo ein Mitarbeiter plant, uns zu verlassen, an dem ich extrem große Stücke sehe. Extrem große Stücke. Und ich habe vielleicht genau das Timing nicht richtig getroffen, ihm das an der richtigen Stelle auch zu sagen. Wir sind jetzt gerade noch im Prozess, wo ich ihn versuche, wieder umzudrehen. Weil ich wirklich von dem ganz, ganz Großes halte. Und ich weiß, dass ich der Mann bin, sein könnte, ihm eine große Karriere vorzubereiten. Der ist nicht von mir abhängig. Sein Leben wird auch ohne mich weitergehen. Ich weiß aber, dass ich ihm sehr Gutes tun könnte, weil er mir auch sehr, sehr Gutes tut. Und weil da eben einfach eine Ebene ist, die explizit ist. Und mein Anspruch an Mitarbeiter, wenn sie mit einer Idee auf mich zukommen, dann bin ich immer sehr, sehr ehrlich. Also wenn sie in den nächsten Job antreten und ich halte den Job für die nicht für angemessen, dann sage ich das deutlich. Wenn ich aber glaube, dass der Job sie weiterbringt, sie weiterentwickelt, auch genau an der Stelle, dann pushe ich das sogar. Also wir haben ja, Mitarbeiter gehen ja in andere Häuser. Manchmal denke ich, was willst du da? Was, das ist Quatsch, was du machst. Das ist ein Blödsinn.
Aber du könntest ja jetzt theoretisch bei dem Mitarbeiter der nächste Adalbert Schmidt sein, so hieß er, glaube ich, bei dir, wie es bei Stefan der Fall gewesen ist.
Das ist ja der Plan.
Dass du ihm sagst, mach doch das.
Das ist ja der Plan. Also genau das ist es. Es ist fast eine identische Geschichte.
Und die Leute sind dankbar dafür.
Ja, und vor allem ist es wahrscheinlich nicht selbstverständlich, oder? Dass sowas passiert.
Ja gut, guck mal, ich habe mein erster Lehrherr, Helmut Hellwig. So, ohne den wäre ich nicht durch die Küche gekommen. Der hat gesehen, was ich kann. Der hat gesehen, wie lernwillig ich bin, wie fleißig und wie. Und der hat es ausgehalten, was für ein aufmüpfiges Rotzlöffelchen ich war. Und das ist keine
Selbstverständlichkeit. Immer noch.
Und er hat nie versucht, mich zu brechen. Er hat mich bestraft, aber er hat mich nie gebrochen. Also es ging nicht darum, mich zu erniedrigen. Also bestraft hieß denn, ich weiß, wie man Kühlhäuser putzt, aber vom Allerfeinsten. Das ist deshalb.
Und das Schöne ist ja, jetzt mal über den Tellerrand rausgucken, dann ist jetzt einfach mal, wenn man guckt, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, so wie wir, also ich nicht mehr so wie Tim, dass einfach diese Menschen da draußen eine Erwartungshaltung an uns haben und die müssen ja bedient werden. Und ich habe halt wirklich den Ansatz, wieder mit der Genialität, der Einfachheit und wirklich die Perfektion da reinzubringen für jedermann, dass es jeder kann. Ich meine, ich habe jetzt, als diese blöde Zeit angegangen ist, angefangen, die Leute bei Laune zu halten, habe jeden Tag wirklich ein kleines Video gemacht und mittlerweile mache ich nur noch einmal die Woche, weil es wird einfach immer mehr. Und habe jetzt auch wirklich eine Online-Plattform ins Leben gerufen, wo ich die Leute da abhole, wo sie sind. Vom Messer einkaufen, über Küche einräumen, über die Genialität der Einfachheit, dass sie wirklich mit einem Baukastensystem jetzt nicht, schau mal, ich koche ein tolles Gericht, koch das doch mal, sondern lauter Module, lauter einzelne Module, dass sie wirklich Multikulti kochen können, wie sie das möchten. Und das kommt wirklich ganz gut an.
Für zu Hause,
ja.
Kleines Dreckschwein, weil ich hab auch gerade eine Idee,
Kleines Dreckschwein,
ja,
ist schön.
Ja, weil ich hab ein Ding für mich entdeckt, ich musste es leider gerade abblasen, wegen Corona, wegen Holzlieferung etc. Ich habe mir eine neue Frankfurter Küche konzipiert. Kennst du noch Frankfurter Küche?
Frankfurter Bad kenne ich.
Du kennst Frankfurter Applaus.
Ach, Frankfurter Küche sind hier die Misanplast-Dinger am Brett dran, nee, oder?
Das ist das Frankfurter Brett. Ach so. Aber das Prinzip ist basiert auf der Frankfurter Küche, was eigentlich die erste Einbauküche der Welt war. Das heißt, es war ein sehr kurzer, also technisch gesehen steht eine im Museum für angewandte Kunst in Wien. Mörder, wenn du eine hast, ja, dann sitzt du auf purem Gold.
Weißt also, du musst einfach nur noch drehen. Weißt nicht, die Rennerei?
Das du Prinzip dieser Küche. Wenig. Ja, genau. Das Prinzip dieser Küche ist sehr wenig Bewegungsradius, um trotzdem komplett arbeiten zu können. Sind viele intelligente Schubfächer drin, sind Platzsparnisse durch und durch, sind dieses Schubladensystem mit Mehl, Zucker etc. Eigentlich eine wahnsinnig smarte Idee.
Ja, halt viel was Spaß. Früher eben
das
war,
ist Frankfurter, ne? Küche. Ja. Und das war, die ist lustigerweise zuerst in kleinen Mietwohnungen eingebaut worden, weil der Platz nicht da war und trotzdem, es waren integrierte Küchengeräte drin. Da macht man heutzutage einen Bogen drum, weil die Dinger heute, die Küchengeräte von heute, gehen zu schnell kaputt. Früher haben die Dinger halt auch mal ein Leben lang gehalten, ne? Und die waren dann wirklich in dieser Küche integriert und mit eingebaut. Das ist so smart.
Und
so
deine Idee war jetzt?
Genau, mir so eine Küche nachzubauen, nur unter den heutigen Ernährungsaspekten.
So,
und vielleicht sogar ein bisschen intelligent und smart. Aber ne, Da hadere ich noch mit, aber diese Küche werde ich bauen. Und ich,
ja, das wäre sehr, sehr intelligent. Nur,
aber für dich in privat, meinst du jetzt?
Ja, ich finde die Idee geil. Ich würde die gerne auf den Markt bringen. Mhm. Also, wenn es einen Küchenbauer gibt, der Bock hat, das mit mir zu machen. Aber die muss auch ästhetisch sein, Top-Material, richtig gutes Tischlerhandwerk. Kein Hackmeck, kein.
Ich habe ja jemanden für dich. Ja? Ich habe jemanden für dich, der das machen kann.
Hoffentlich kriege ich heute viele Bewerbungen. Also Edeka
Rewe. Du vor allem, Tim, danke.
Was?
Ja. Du vor allem.
Was? Aber so, das ist der Irrsinn. Ne? Ich habe vor ein paar Tagen mit jemandem zusammengesessen und habe gesagt, ich will mich zurückziehen. Ich will ein bisschen ruhiger werden. Ich möchte, dass mein Kopf mal still ist. Ich möchte mal einen Tag erleben, wo ich nicht eine Idee habe, die ich für richtig geil halte. Das ist super kompliziert manchmal. So, ich sitze mit dir hier gerade, ich schmunzel immer noch über die Schnitzelbackstation. Ich höre nur, dass du dieses System hast und denk, geil, das ist krass. Wie, was für eine schöne Idee. Und dann gucke ich auf meine Küche, was ist das denn? Guck dir mal hier da den Heini an.
Wer ist das? Ach, du liebst ein bisschen.
Einer von uns?
Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Ne? Also Tim sieht gerade einen Menschen, der mit einem Surfbrett, was zu schweben scheint, auf der Elbe rumsurft.
Ohne
Segel.
Ohne Segel. Ja. Krass. Ganz kurz nochmal an Sache, was uns ja auch beide vereint. Wir sind ja sehr erfolgreich in dem, was wir tun, und manchmal aber auch sehr erfolglos und erfolglos in dem, was wir tun. Was ist so dein größter... Ja, wie soll man das sagen? Was ist, weil Niederlage finde ich ja nicht gut.
Misserfolg?
Flop.
Ja, auch, ja, Flop, man nimmt ja... ja was
Rohrkrepierer
ist ein schöner.
Ich habe zum Beispiel mal eine geniale Erfindung gemacht. Mir geht's ja genauso, ne? Ich habe jeden Tag neue Ideen, und wenn ich zu meinen Mädels ins Büro komme und sage, Mädels, ich habe eine neue Idee, dann gibt es also Augenrollen und weggucken und wegducken ist das eine. Und dann habe ich ja ein Visionsboard gekriegt, wo ich dann alles draufschreiben darf. Aber oft weiß ich halt 4 Wochen später nicht mehr, was ich damit gemeint habe, ne? Mhm. Aber das beiseite mal. Und ich habe ein Gerät erfunden, und zwar den Jolly Roger Feuersäbel. Ich habe da auch das Patent drauf. Ich glaube sogar weltweit.
Laser.
Ein Gerät, mit dem kannst du innen knusprig und außen rosa garen. Hat nur einen ganz, ganz entscheidenden Haken.
Kannst du mit der Mikrowelle.
Das braucht keine Sau.
Aber das kannst du auch mit der Mikrowelle.
Nee, innen knusprig.
Ja,
innen drin knusprig.
In Mikrowelle, ich glaube, die alten Mikrowellen haben innen drin verbrannt. Das heißt,
ja, aber das ist ja dann im Arsch. Ich meine ja geil knusprig. Also du musst dir vorstellen, ich habe so ein Dachpappenföhn genommen, ja, so einen schönen Ständer gemacht mit Totenkopf, Jolly Roger drauf. Respekt und so weiter.
Alter, schön.
Dann haben wir dieses Baugebläse dann da reingestellt, eine Muffe oben drauf, und dann gab es verschiedene Dornen, die innen hohl waren, so eine Auffangschale für den Saft und oben eben so eine Spitze. Dann hast du die Sachen aufgespießt. Dann haben wir oft halt auch so einen Bratschlauch drüber gemacht, den hast du nachher 3 Meter aufgeblasen. Und dann hast du das.
Weißt du, was ich dir empfehle? Eine Radiosendung. Und die muss um Mitternacht laufen, weil während du so redest, fühle ich mich gerade an Painting mit Bob Ross erinnert. Kennst du das?
Mit wem?
Painting mit Bob Ross.
Nee.
Kennst du nicht?
Wer ist denn Bob Ross?
Bob Ross ist,
Ross
ein, ist so ein 70er Jahre, 80er Jahre Typ mit einem ordentlichen Afro. Und der steht im schwarzen Studio und malt Bilder mit Tupftechnik. Und aber so ganz schlimme Bilder, Sonnenuntergänge, Bäumchen und so schneebedeckte Berge und so. Und redet dann halt, während er malt, dann redet er so, dann nimmst du ein bisschen von dem Blau, dann nimmst du ein bisschen von dem Gelb und dann vermischst du es auf deiner Palette und dann machst du mit Zeichen so. Und während er redet, bildet sich dieses Bild wie Magie. Es ist wirklich geil. Und du hast gerade genauso gesprochen. Entschuldigung.
Und
der Bob Ross der Küche. Oh, du hast ein Spiel mitgebracht. Zeig mal.
Ich habe ein Spiel mitgebracht, aber ich weiß jetzt nicht, ob Stefan schon zu Ende war mit seiner Ausführung.
Wir müssen
Ausführung.
Unterbrechen. Jetzt kommen noch ich brauche mal auch nicht weiter ausführen. Wie gesagt, war ein Rohrkrepierer.
Ja, weil es keiner brauchte. Ja. Also pass auf, Tim und auch Stefan. Also Stefan, ich weiß, Tim hasst Spiele.
Ich auch.
Deswegen gibt es das nur ganz selten. Geil. Du hast auch Spiele.
Ja. Nee, ich freue mich doch auf Spiele, aber meistens, wenn du dir sie selber ausgedacht hast, sind die schlecht.
Es ist zumindest kein Stinkefisch, den wir öffnen, weil das hast du mir wirklich verboten. Wir wollten eigentlich einen Stinkefisch öffnen.
Schlimm?
Die Fites fordern das seit Monaten. Ist, Stefan hat es verboten.
Wir haben das gemacht bei der Rock'n'Roll Butterfahrt auf Helgoland.
Ja.
Musste unbedingt mal mit. Unbedingt.
Gibt's das wieder? Rein.
Ja, natürlich. Ich hoffe, ab nächstes Jahr wieder.
Okay.
Also ich habe jedenfalls mitgebracht ein Fite versenken. So.
Ja.
Und das bedeutet, ihr bekommt jetzt von mir nicht nur das klassische Schiffe versenken Quadrat, sondern ihr bekommt auch jeder ein Baguette, und dann könnt ihr es euch aussuchen, ob ihr noch einen Staudensellerie nehmt, eine Gurke oder eine gelbe Zucchini. Oder sagt man Zucchini?
Ja, wenn die gelb ist, kann man ruhig gelbe Zucchini sagen.
Gut. Tim, was guckst du schon wieder so, als hättest du Laser in den Augen, um mich zu fünf teilen?
Mach weiter.
So.
Ich hoffe, du kriegst noch die Kurve.
Ja, ja. Ihr beide werdet jetzt hier. Tim, nimmst du das bitte?
Ja.
Nimmst du das bitte? So. Und ihr werdet jetzt gleich eure vermeintlichen Schiffe in Form von Lebensmitteln setzen. Ja. Und dann sagt ihr gegenseitig, um euch abzuschießen, zum Beispiel 6E. Was jetzt der Fiete-Hörer nicht weiß, unter E steht, wenn nicht Koch, dann. Und 6 wäre Maurer, also Lucky Maurer. Und dann muss derjenige sagen, wenn Lucky Maurer kein Koch geworden wäre, dann wäre er heute das und das. Also ihr müsst euch ein bisschen über eure Kolleginnen und eure Kollegen unterhalten, was so hinter denen steht. Oder zum Beispiel C3, dann wäre das ein Geheimnis über den Hänsler, was ihr hier ausplaudert, von dem ihr etwas wisst, was ihr mal in der Karriere oder eurer Freundschaft zu diesem Koch mitbekommen habt. Versteht ihr dieses Spiel?
Ja, und warum stellen wir hier einfach die Fragen und scheißen auf das Baguette und die Gurke?
Na, wir müssen hier schon ein ganz klein bisschen auch die Artdirektion loben.
Sehr schön geworden.
Die Frank Meier hier an den Tag gelegt hat.
Ist richtig schön.
Auch hier mit den kleinen...
Ja, gib her, bevor alle Leute aussteigen jetzt.
Also, wir geben euch jetzt mal... Stefan, du bist auch richtig begeistert, ne?
Ich habe es, glaube ich, nicht verstanden. Du sagst, was mache ich jetzt mit dem Baguette?
Prinzipiell spielen wir jetzt Schiffe versenken. Ja, und, ja. Du musst halt, guck mal, ich klebe das jetzt hier auf, das darf ich dir eigentlich nicht sagen, aber nur damit du es begreifst, klebe ich das auf C, 2, 3 und 4.
Ja? Das ist gut.
So, und jetzt redst du, du sagst A5 und dann steht bei A Anekdote und bei 5 steht Strohe und dann muss ich dir sozusagen, sage ich nicht getroffen, da sage ich verkauft daneben und dann muss ich dir eine Anekdote über Max Strohe erzählen.
Ja, eigentlich schon bei Treffern, aber wir können es auch so machen. Das ist scheißegal. Dann erzählst du eine Anekdote über Max Strohe. Genau. Im Idealfall eine unterhaltsame.
Ja.
Und wenn man Max Strohe nicht kennt.
Okay, ich fange an. E4. Treffer?
Nein, nicht getroffen.
Nicht getroffen. Okay, dann du. Oh Gott, wird das langweilig. Also für die Zuhörer, es tut mir leid an der Stelle.
Nein, überhaupt nicht.
C3.
Habe ich dir ja gesagt, du Spack.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, ehrlich nicht.
Also C3 wäre
jetzt... C ist Treffer, ein Geheimnis über Hänsler.
Ja.
Wissen die Leute nicht, aber Hänsler kann kochen.
Das ist das... Wie, also was meinst du mit kann kochen?
Ja, kann kochen.
Das ist
die meisten Leute denken ja, der kann nichts. So, und deshalb das große Geheimnis, mit dem er sehr intelligent umgeht, was er auch nicht irgendwie an die Öffentlichkeit durchkommt.
Das ist das Netteste, was du über ihn je hier gesagt hast.
War auch nur ein Spaß. Kann er gerade, ist gar kein Geheimnis. ein Geheimnis über Steffen Hänsler. Oh, eins, das man erzählen darf. Das wird eng. Steffen Hänsler, also kein Geheimnis, stand sogar in der Zeitung, aber die wenigsten wissen das. Steffen Hänsler hat sich meine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Hamburg geliefert. Und stand vor dem Richter und hat er erzählt, dass er dachte, das sei eine falsche Polizei und die wollten ihn entführen.
Das ist aber eine geile Antwort.
Ja. Bitte mit zum Drogentest. Aber ist irgendwie schon sehr smart.
Ich bin das, ich glaube ganz ehrlich, welcher Idiot will den Hänsler entführen? Ey, das war doch gar kein Sinn, diese Geschichte. Und ist, glaube ich, damit sogar ganz gut durchgekommen.
Okay, das ist es, Tim. Du hast das verstanden. Jetzt bist du dran und darfst bitte die...
B6.
Treffer.
So, und da steht jetzt Call Delivery bei Maurer. Und jetzt müsste eigentlich Stefan Lucky im Restaurant von Lucky Maurer anrufen und sagen, schönen guten Tag, ich würde gerne etwas bestellen.
Lucky hat keine Restaurant, du Schwachkopf.
Was ist denn das, Steu?
Also eine Event-Koch-Situation.
Gut, dann hat hier die Redaktion richtig miese Drecksarbeit geleistet. Also das muss man an der Stelle wirklich mal sagen. Ja. Es geht überhaupt gar nicht. Gut, dann
ist das okay, auch also mir ist auch jetzt
aber Lucky würde sofort was zaubern, das weiß ich.
Okay,
ich
würde sofort
ich suche mir jetzt einfach schöne Fragen
aus. Ja, okay, such dir aus.
Lieber Stefan, ich nehme F1. An der nervt mich besonders Poletto. An der Poletto nervt mich besonders.
Soll ich jetzt sagen, was an ihr besonders nervt?
Ja. Und ich weiß, wie du sie hast.
Nein, überhaupt nicht. Das stimmt nicht. Also ich mag Cornelia total gern. Und ich war mal völlig überrascht, als ich durch Hamburg flaniert bin, auf einmal spricht mich eine wildfremde Frau im Lodenmantel an und sagt, hallo Stefan, wie geht's? Und ich habe sehr, sehr lange gebraucht, bis ich erkannt habe, dass es Cornelia ist. Na, weil ich kannte sie bis dato einfach nur in Kochklamotten und hatte sie noch nie in Zivil gesehen. Das ist nicht so spannend, ne?
Und du bist wovon jetzt genervt, dass sie dich angesprochen hat?
Also nee, genervt, ich bin von ihr in keinster Weise.
Hör auf jetzt! Nicht.
Nein, ich bin null genervt von ihr. Gar nicht.
Wovor bist du denn genervt?
Von Toledo?
Ja.
Ich mag, dass sie wie so eine Teflonpfanne ist.
Also alles prallt ab, alles rutscht runter.
Nein, die sieht aus wie eine feine Dame. Also die benimmt sich wie eine feine Dame, die ist in einer feinen Gesellschaft unterwegs, sie sieht aus wie eine feine Dame, sie kocht wie eine feine Dame. Aber ich kenne Cornelia, also ich kenne sie ja. Cornelia ist nicht immer eine feine Dame. Ich sag mal ein Geheimnis über die. Die ist von der Schule geflogen. Und weil? Ich sag mal nicht, weil sie die Hausaufgaben nicht gemacht hat. Sondern, ich will jetzt nicht, also Cornelia Poletto, wenn die mal ihre Biografie veröffentlicht und dann ehrlich ist und dann die ersten drei Kapitel,
das würde ich lesen.
Hinten raus würde ich nicht. Außerdem nervt mich bei Cornelia, dass sie noch nicht mehr glaubt, dass ihr Pups riecht.
Ich wusste doch, mit dir funktioniert das Spiel sehr gut.
Ja, ich kenne die Leute einfach zu wenig. Den einzigen, den ich wirklich durch und durch kenne, das ist wirklich der Lucky.
Warum bin ich denn hier nicht drauf? Die Sarah Wiener, wenn ich koche, was dann?
Unterwäschemodel.
Das sagen viele, ne?
Das hat sie doch mal gemacht.
Hat sie?
Ja.
Für was?
Ja, Unterwäsche offensichtlich.
Stimmt.
Ja, das hat sie mal gemacht und ja, also ich meine, an der nervt mich auch so einiges, ne? Und ich sag mal, Sarah ist ja wirklich, ja, sie ist Sarah, ne? Also ich meine, sie lässt keinerlei Kritik zu, ne? Also die kann, die wenn sie wirklich irgendwas kocht, was wirklich, ich bin ja da immer sehr vorsichtig, ich bin ja nicht wie der Tim, ne? Wie die Axt im Wald, sondern ich bin ja immer da so, mehr so, ja, ich suche immer was Brauchbares und was Verwertbares und rede dann darüber, bevor ich das Ding gleich zerhacke, wie Tim. Und, aber was halt gar nicht geht, sie lässt keinerlei Kritik an sich selber zu, aber teilt aus wie eine Furie.
Sie provoziert. Müsste dir doch gut gefallen. Sie ist Punkrock.
Sie ist überhaupt kein Punkrock. Null.
Sarah ist eine sehr gute Freundin von mir und ich weiß genau, was er meint, was das Kochen angeht, weil sie nicht für eine herausragende Restaurantköchin halt, aber sie ist wirklich eine gute Köchin, nur nicht auf unserem professionellen Duktus. Und vor allen Dingen, sie ist wirklich eine der wenigen Leute, die extrem informiert sind und auch die Eier hat, zurückzurudern, wenn sie jahrelang eine bestimmte Richtung geht, um Dinge nochmal in Frage zu stellen. Also wenn Sarah eins wirklich ganz groß hat, sie green labelt sich nicht selber.
Ja, aber Umgang mit Mitarbeitern, das fand ich wirklich, das kann man besser machen, auf jeden Fall.
Ja, aber da würde ich mal sagen, da ist ja hier die gesamte Kochbranche bis noch vor wenigen Jahren unterirdisch. Also da brauchen wir nur mal nach oben gucken und da ist kaum einer, der da fein ist, wie gewesen ist. Also da brauchen wir jetzt kein Name-Dropping gerade machen, aber der Giftschrank ist voll. Der ist voll.
Aber gehört das nicht auch?
Also ich mag die Sarah auch, so ist es nicht. Wir verstehen uns auch gut, ne? Gott. So ist es nicht, ne? Aber
ein Gesprächsführer ich bin.
Ne? Aber
das klingt gerade anders.
Nein. Ja. Ich mag sie, ich schätze sie und meine, ich habe auch wirklich schöne Veranstaltungen mit ihr gemacht.
Komm, hacken wir ein bisschen auf Raue rum. Was nervt dich in Raue?
Also, ich sag mal,
alles.
Ich sag mal, Tim ist natürlich jemand, der wirklich extrem polarisiert, also noch 10-mal mehr wie du, noch 10-mal mehr wie du.
Ich polarisiere doch nicht.
Und egal, wo ich den Tim getroffen habe und sage, ey, servus, hallo, der hat mich nicht mal mit dem Arsch angeguckt. Ja, also ja, nie. Ja. Und auf einmal hat er seine neue Frau kennengelernt, hat geheiratet und sie war eben eine gute Freundin von mir. Und von dem Tag an hat er sogar mit mir gesprochen. Ne? Das war schon Wahnsinn.
Nee, die Frau hat ihm soziales Verhalten beigebracht.
Das kann sein.
Raue war vorher ein Soziopath. Ja, ja. Durch die Frau.
Ich habe sogar Grüße, wirklich ab und
den
zu
besten Job, den eine Frau in meiner Beobachtung, in meinem gesamten Bekanntenkreis seit 50 Jahren ever gemacht hat, ist wirklich Katharina, die Frau von Raue. Die hat ihn erträglich gemacht. Muss man aber sagen.
Ja,
neulich rief er mich an, war so voller Liebe und ich war so im ersten Moment, weil er mir einfach nur eine gute Zeit wünscht. Er wollte nur Hallo sagen, mir eine gute Zeit wünschen und ob alles in Ordnung ist und so. Und er hat gerade eine schöne Erfahrung gemacht und er war so liebevoll. Und ich dachte so, was ist los, Kollege? Welchen von meinen Mitarbeitern willst du haben?
Aber das ein ist Geheimnis, nicht der Koch, der jetzt gehen will.
Ein Geheimnis zum Beispiel von Tim Rau. Wir haben mal zusammen eine Veranstaltung gemacht für die Bertelsmann Stiftung, haben wir gekocht. Jeder zwei Gänge. Und mein Partner und damit der Inhaber dieser Catering-Firma, ne, und wirklich, kennst du auch, Jan Bröcker, damals Partner von der Roten Gourmet-Fraktion, irgendwie Rad im Rollspiel, also auch so Hajo-Pies wie ihr damals, wir waren dann in der Vorbereitung, hatten alles hingestellt und Tims Gang war dran. Und dann hat Jan ihm sich angeboten, irgendwie mit anzurichten. Und da guckt Raue ihn nur an und sagt so, dazu sind sie handwerklich gar nicht in der Lage. Ach, schön. So, was haben wir noch? Okay. Es sind halt liebe Leute. Also du kannst halt, da musst du uns schon die Idioten. Ja, so.
Du bist einfach nicht der Spielfan. Das muss ich.
Ich hab doch jetzt richtig begeistert gespielt.
Ich finde auch, dass du das ganz gut versuchst hast zu retten.
Nur jetzt mit A5 und so, jetzt am Podcast.
Das Problem ist, einfach nur, Tim.
Wir können das nächste Mal auch Schach spielen, wenn du möchtest.
Ich hätte noch einen Programmpunkt hier.
Wenn nicht, fangen wir einfach vorne an.
Und dieser Programmpunkt,
4 Züge in 2,5 Stunden.
Der Programmpunkt kein nennt Problem. Sich Menü des Lebens.
Ja.
Und
haben wir heute erlebt?
Ja, jetzt pass auf.
Haben wir es erlebt?
Ja, wir müssen das Menü des Lebens zu Ende bringen.
Ja.
Die Leute, wie ich finde, sind völlig zu Recht angepisst, dass das bis heute nicht aufgelöst wurde.
Ja, bin ich dabei, im Wesentlichen
von dir. Jetzt sitzt Stefan natürlich da und fragt sich gerade, wer oder was ist Menü des Lebens? Und ich finde übrigens, dass ich das nie richtig gut erklärt habe.
Das finde ich auch.
Und deswegen denke ich, könntest du dem lieben Stefan Marquardt heute zur Feier des Tages noch mal ganz kurz abholen, was das Menü des Lebens ist, bevor wir dann zur großen Siegerehrung schreiten, wer das Menü des Lebens gewonnen hat und was dann der Hauptpreis dafür ist.
Lieber Chef, Menü des Lebens ist...
Und hier kommt jetzt...
Halt doch mal, ich mach doch gerade.
Hier kommt jetzt richtig tolle Musik drunter.
Okay.
Du musst dir jetzt das vorstellen, dass wir hier jetzt richtig tolle, feierliche Musik, die das zelebriert wurde.
Stell dir vor, du wirst beerdigt und dann werden deine drei Lieblingslieder gespielt irgendwie und dann würden auch noch die drei oder deine drei bis vier Lieblingsgerichte genannt, mit der du eine emotionale Verbindung hattest, die dich entweder geprägt haben, begeistert haben, aber die oder dich in einer Phase deines Lebens sehr stark begleitet haben.
Genau. Punkt. So.
Okay.
Und da haben unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jede Menge Menüs geschickt. Und wir haben in insgesamt 7 Folgen mit Monika Fuchs, mit Franz Keller, mit T. Duck, mit Matteo aus dem Bianc, mit Viktoria Fuchs und Katrin Bauerfeind haben wir also Gewinner auserkoren.
Und keiner hat schlauer geguckt als du an dieser Stelle.
Genau. Und wir sind irgendwie nie so richtig zu Potte gekommen. Nun müssen wir es aber mal zu Pott bringen. Ja. Und weil wir jetzt hier ja auf einem Kahn
dann
sind,
komm,
weil
bitte
wir jetzt ja heute hier auf einem Kahn sind, haben wir uns gedacht, dass wir... Die 7 Gewinner, das sind Florian, bisher auserwählte Florian Breiner, Christian Bär, Sarah Schnetz, Florian Starr, Laura Trippmacker, Markus Müller und Viktoria Preuß in die finale Auswahl gepackt haben. Haben wir die, weil wir auf dem Wasser sind, uns gedacht, hauen wir die in eine Flaschenpost.
Ja.
Wir haben aber keine Flaschenpost. Also wir haben uns gedacht, die Post lassen wir von der Flasche bringen. Und deswegen kommt da hinten jetzt Rickard und bringt uns die 7 Menüs, die jetzt, das ist einfach nur für die Unterhaltung.
Das sind unsere wertvollsten Mitarbeiter.
Und unser Gast, Dankeschön, vielen Dank. Und unser Gast, Stefan, der darf sich jetzt hier das Gewinnermenü krallen. Und dann darfst du, lieber Tim, entscheiden, was damit jetzt passiert.
Okay, komm, hau aus.
Kälte an uns vorbei.
War die alle nicht dabei, vorbei, als er sich das ausgedacht hat? Ihr müsst ja auch mal bremsen. Toll, wie du das machst, Stefan.
Ich hab's einfach drauf.
Ja. Du hast auch ein bisschen mehr drauf wieder, ne? Kann das sein?
Also ich habe 12 Kilo abgenommen, du Apfel. Das glaube ich ja gar nicht.
Mehr als du.
Und genau damit, wie ich das vorhin erklärt habe. Aber du hast bitte nicht zugehört.
Menü.
So, eine Sekunde. Und was passiert jetzt mit dem oder der Gewinnerin, Tim?
Das entscheide ich, wenn ich das Menü gelesen habe.
Okay, gut.
Müssen wir das Menü vorlesen?
Ja, kann mir was erzählen.
Also, Vorspeise.
Ja.
Aromatischer Bergkäse.
Mhm.
Eingelegte Artischocken und Pilze.
Mhm.
Parmaschinken. Mhm. Dazu Marmelada di Cipolla Rossa.
Cipolla.
Die Tropea, also eine Zwiebelmarmelade aus der berühmten Tropea-Zwiebel.
Ja, habe ich gerade zu Hause.
Ja. tolle Zwiebel.
Hast du das Rezept eingereicht?
Nein, da habe ich gerade zu Hause die Zwiebel. Ich fand das geil, dass die Zwiebel einen Namen hat.
Hauptgang. Duett vom gegrillten Schwertfisch.
Duett.
Mhm. Ja, also mhm. Eins.
Ja.
Salz, Pfeffer, Zitrone und Lachs in der Kräutermarinade. Dazu gegrilltes Gemüse, Zucchini und Aubergine.
Aus der Spülmaschine.
Die Zucchini oder die Aubergine oder der Lachs?
Der Lachs. Ja.
Nachspeise, weißes Tiramisu mit Limoncello. Grüße, Florian.
So, also das heißt, Florian Starr aus der Folge mit Matteo ist ganz offensichtlich der Gewinner des Menü des Lebens bei Fiete Gastro. Unser bisher erfolgreichstes Gewinnspiel. Ja. Und jetzt, Tim, darfst du, danke, damit wir das endlich abgeschlossen haben, sagen, was machen wir mit Florian Starr und diesem Menü?
Wir lesen das laut vor, bei Fiete Gastro.
Und applaudieren. Und dann ist das vorbei.
Dann würde ich diesem unwürdigen Spiel endlich wirklich den finalen Todesstoß verleihen. Okay?
Die Rechnung bitte.
Und wenn okay, die Rechnung bitte. Einfach nur die Rechnung. So für Sie ist heute Abend wirklich, der Abend ist für Sie jetzt beendet. Wirklich, Herr Mergert. Selbst das kriegst du noch nicht mal richtig zu Ende, oder was?
Ja, Moment, ich hab ja eine Vorstellung gehabt, was der Preis gewesen ist.
Ja, was denn?
Naja, wir hatten ja ursprünglich.
Dann sag das doch einfach,
ja, wir hatten ja ursprünglich gesagt, dass der oder die Gewinnerin zu uns in den Podcast kommt für eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde und dann erzählt, was dieses Menü seines oder ihres Lebens wirklich.
Ja, warum machen wir das nicht?
Ich wusste jetzt nicht, ob dir das noch recht ist. Kann ja auch sein, dass du den oder diejenigen wirklich direkt
köpfst. Ich weiß nicht, was du jetzt machst, aber mir ist das so blöd. Ich gehe jetzt bezahlen und gehe auf Sommerfest.
Also Florian Starr, ganz herzlichen Glückwunsch auch im Namen unserer Eltern.
Und auf bald.
Du hast das Menü des Lebens gewonnen. Auf hier bald. Bei Fiete Gastro. Wirst herzlich eingeladen, von unserer Redaktion vorbeizukommen.
Kann ich
Menü
gehen zum kochen. Sommerfest?
Die Sekunde. Wir müssen noch ordentlich auf Wiedersehen sagen. Und bedanken uns bei allen Fiete-Hörerinnen und Hörern, dass ihr die Geduld hattet, bei diesem wunderbaren Spiel mitzumachen. Es ist ein hervorragendes Spiel, Tim. Du hast es einfach welches nur jetzt? Das Menü des Lebens. Du hast es durch deinen unbändigen Hass, hast du es von der Wurzel an überhaupt hast du's zerstört.
Nein, natürlich. Nur deine
Du hattest
Art
Angst, dass es besser als Kitchen Impossible wird.
Ganz und gar nicht. Das war ja mit meine Idee, wie spannend das ist. Bloß du hast es wirklich so dermaßen inkompetent jeweils anmoderiert, dass das wirklich ein totaler Rohrkrepierer. Das war noch dümmer, als das innen drin knusprig und außen Rosé braten zu müssen.
Also
das ist Leute, bevor wir jetzt aus der Sendung rausgehen, also Florian, hast du ganz toll gemacht, ne? Und wenn du mal in Hamburg bist, dann gehen wir mit dir eine Runde kickern.
In der Kogge übrigens.
Da wollte nämlich der Herr Marquardt noch eine Geschichte erzählen vom Kickern.
Da gibt's jetzt machen wir erstmal was anderes. Ich habe Geschenke mitgebracht. Jetzt kriegst du erstmal die Geschenke.
Also du kriegst auch wirklich, also du bist ja, also Spielemoderator wirst du niemals im Leben, mein Freund. Einfach die Parma.
Es gibt nur selbstgebasteltes.
Guck mal, aus der Messtüte und
das habe ich eine klare Anweisung gegeben, nicht selbstgebasteltes, bitte.
Es gibt nur selbstgebasteltes. Und zwar für euch beide, nicht nur für Tim, sondern für euch beide.
So erkennt man den guten Gast. Übrigens, Lucky war genauso.
Ja?
Hat auch was
für.
Oh.
Nee, als Metzger habe ich gedacht,
Marquardtswurst.
Die geilste Wurst der Welt, die müsst ihr einfach mal probieren. Ne? Und wenn ihr mehr wollt, die gibt es natürlich im Online-Shop. Logisch.
Natürlich. Für
wie viel? Und ich sag euch eins.
Für wie viel denn?
Vielen Dank.
Was kosten die denn?
Keine Ahnung, das weiß ich doch nicht.
Ja, was kostet das ungefähr?
Ich weiß es nicht.
Kannst du nicht 30 Euro, aber du hast ja gesagt, du machst auf einem Hühnchen 150 Euro. Dann wird ja mit dir auch schon 40 Euro.
Es gibt fünf verschiedene. Es gibt fünf verschiedene und die sind
geil.
Der Hammer, ne?
Das sind jetzt aber vier gleiche.
Das sind vier gleiche, ja.
Okay, gut.
Weil sonst wäre ja fünf drin, wenn es unterschiedliche wären.
Hat er nicht ganz unrecht.
Was mischst du denn jetzt hinten raus noch ein?
Sag
mal. Aber die Runde Kicker mit Florian ist doch okay, oder?
Ja, total.
Ja?
Ja.
Übrigens, die Interlorga, die Kogge, kann man einfach sagen, immer ein guter Treffpunkt gewesen. Vielen Dank für sehr schöne, feucht-fröhliche und tolle. Die Kogge ist sozusagen auch ein Mentor der deutschen Gastroszene, denn dort habe ich Lucky Maurer kennengelernt. Und ich glaube, auch wir sind uns da näher gekommen. Guter Laden.
Ja, also ich meine, wenn man sich zum Kickern verabredet hat, so gegen 10, 11 Uhr, Tim kam dann immer so gegen 2, halb 3 und dann, wenn er was kann, ist es wirklich Kickern. Und der Spruch war immer, hab ich mit der Mütze.
Ich habe schon beim Kickern auf die Fresse gekriegt, weil ich so viel Shit-Talk auf der anderen Seite, weil ich die so an die Wand gelabert habe. Und ich habe auch einen schlechten Ruf, muss man sagen. Also ich weiß, Hamburger Berg, gibt es die eine oder andere Kicker-Kneipe.
Lunacy zum Beispiel, ne?
Lunacy, Barbara Bach, etc. hier, Ruschinski. Ja. Ich bin nicht gern gesehen da am Kickertisch. Also nicht bei den Profis. Das nicht. Da sagen, oh Gott, Alter, da kommt die Nervensäge.
Da gibt es auch eine super Geschichte. Da gibt es auch eine tolle Geschichte. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Da waren wir mit der Gang, Tolly Roger Cooking Gang, unterwegs. Und Tim wollte natürlich auch früh vorbeischauen. Es war dann auch früh, auch wieder so gegen 3 Uhr. Und dann stehe ich halt mit den Jungs aus Berlin mit der Kochbox, ne, mit Heiko und Walde, Lucky, und wir stehen so am Tresen. Und dann Tim kam rein, hat dann Heiko und Walde gleich begrüßt und sagt, na du Fotze, ne? Heiko baut sich so auf und dann sagt er, hey, beruhig dich, bei uns heißt es Servus Kumpel. Aber da wo ich hierher komme, da gibt's bei den Schnauze für, ne?
Wir haben eine große, ich habe eine sehr große Qualität. Ich schaffe es, Freundschaften schon bei der Begrüßung zu zerstören.
vor allem verbal. Stefan, ganz herzlichen Dank.
Kann ich jetzt zum Sommerfest?
Ja, du kannst zum Sommerfest. Dankeschön. Für deinen Besuch hier bei Fiete Gastro auf dem Hausboot von Olli Schulz und Finn Kliman. Tim, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier vorbeizugucken.
Ja, immer gerne.
Bei diesen wunderbaren Spiel mitzumachen. Ich möchte mich. Redest du mit Stefan oder mit mir?
Nee, jetzt habe ich eine geile Idee. Mit Florian, wenn Florian kommt, ja, dann machen wir einen lustigen Spielabend.
Ja, mit Betonschuhen an der Elbe. Vielen Dank fürs Zuhören, meine lieben Fietes. Das war die Sommerepisode vom Hausboot hier auf der Elbe mit Tim Melzer und Stefan Marquardt. Und achso, Tim ist jetzt noch an den Drums. So.
Ich sage auch vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Es war wunderschön bei euch. Julian Dankeschön.
Ficker, Sommerfest.
Oh, danke, Mann. Stefan.
Ich sag danke.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga Mucke, schicke Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.